Was meinst du, Jonathan? Hat dieser lächelnde Hügel zur Inri, Jesus, Nazarenus, Rex, Judaeorum, Zeit des Königs der Juden genauso ausgesehen? Erkundigte sich Schätzle. Kann schon sein, dass General Gordon einen Volltreffer gelandet hat, überlegte Fischer. Aber dieser Ron geht mir zu weit mit der Behauptung, dass das Schwert Goliaths darunter in einer Höhle liegt. Der kaum Deutsch verstehende Hassan wurde sehr aufgeregt. Of course, natürlich befinden sich Schwerter in der Königshöhle. Selbst lateinische Schriften seien an den Wänden. Für weitere $100 würde er sie zeigen. Schätzle versprühte ihren vollen Charme, um den Preis auf die Hälfte zu senken. Hätte sie gewusst, was sie erwartet, wer weiß, ob sie es sich nicht anders überlegt hätte. Als erstes Hindernis musste ein verschlossenes Gitter, das in einen unterirdischen Gang führte, überwunden werden. Der jordanische Hirtenjunge sah seine Felle davon schwimmen bzw. seine Ziegen davon laufen. Einfacher ausgedrückt, er war scharf auf die $50. Anstelle eines großen Schlüssels zückte er einen kleinen Dietrich, der ihm zum Sesam öffne dich verhalf. Jonathan und Elisabeth folgten in das teilweise beleuchtete Höhlensystem. Die Erläuterungstafel am Eingang zeugte davon, dass hier immer wieder Touristen verkehrten. Als die Entdecker tiefer eindrangen, zückte Hassan eine Taschenlampe. »Der Junge denkt einfach an alles«, fiel dem stolpernden Jonathan auf. »Richtig spannend hier, gell, Eli?« »Lass mein Knie, Jo, mit uns und dem Schwert klappt es nie, Jo«, textete die Schlagersängerin. An einer Tür angekommen, wurde es Jonathan buchstäblich mulmig. »Grande Loge of Jerusalem«. »Großloge von Jerusalem«, stand dort angeschrieben. »Wer hier wohl wohnt?«, informierte sich Elisabeth. »Wenn Papst Leo der 13. da wäre, dann würde er möglicherweise den Ort als Synagoge des Satans bezeichnen«, wusste der beinahe Pastorenschüler. »Denkst du, das ist der Eingang zur Hölle?«, schätzte Schätzle. »Liebste Chefin, du bist A. eine Frau, B. zu unerfahren und C. zu neugierig«, provozierte Fischer. Die forsche Elisabeth stieß schlagartig die Tür auf. Zwei von der Taschenlampe geblendete Augenpaare gifteten die unerwünschten Eindringlinge von drinnen an. Der Raum war nur mit 3 Kerzen beleuchtet. Am anderen Ende war ein Altar mit einem Buch und einem in Blut getränkten Totenkopf. Für den jugendlichen Hassan war das zu viel. Denn er stellte einen Kurzbahnweltrekord im Taschenlampenrennen für das Guinness-Buch auf. Wie gerne wäre Jonathan mit Elisabeth ebenso aus der unterirdischen Versenkung entflohen. »Ihr seid nichts anderes als Tiere und Bestien«, klagte Fischer Wicked Oz und Deifel an. »Wenn der einzige Zeuge nicht ein Kind wäre, könntet ihr jetzt euer Testament machen«, bekam er von Wicked Oz zur Antwort. Du solltest mir dankbar sein, dass ich dich verschone. Komm, nimm einen Schluck. Das verleiht dir übermenschliche Kräfte. Das Leben ist im Blut, deshalb sollen wir uns aus Respekt davor enthalten, mischte sich Elisabeth ein. Wer von uns wird die Dirne als erstes packen? Wollte der demonstrativ das überbreite Trinkgefäß ausschlürfende Deifel wissen. Jonathan legte schützend seine Hände um Elisabeths Schultern. »Ihr seid die größten Schweine, die es gibt. Jetzt werde mal nicht unverschämt, mein alter Freund. Du und dein verräterischer Kumpel Markus haben nicht wirklich begriffen, um was es geht«, startete Wicked Oz. »Wir werden eine humane neue Welt schaffen, mit besseren Bedingungen, für alle, die übrig bleiben. So viel Leute verträgt der Erdball einfach nicht. Wir in der zivilisierten westlichen Welt können doch nichts dafür, dass ärmere Völker es treiben wie die Karnickel.« »Recht hat er«, pflichtete Professor Deifel bei. »Keinen Frieden, ohne dass ich log, ha 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 ha.« Wicked Oz flüsterte Deifel etwas ins Ohr. Daraufhin näherten sich die beiden langsam dem verängstigten Pärchen zu. Jonathan sprang auf und stürzte die 3 Leuchter nacheinander um. Zu seinem Leidwesen besaßen die Kontrahenten Feuerzeuge. Jonathan schrie: Ich gebiete euch im Namen Jesus, verschwindet und lasst uns in Ruhe! Bis zum nächsten Mal, verabschiedete sich der erleuchtete Überapostel und der inquisitorische Schuldekan riet: Der Geist ist scheinbar willig, aber das Fleisch ist umso schwächer. Rühre ja nicht die Jungfrau an, du möchte gern heiliger. Die Tür flog mit einem lauten Krachen zu. Ein schließender Schlüssel und sich entfernende Stimmen waren zu hören. Dann trat Totenstille ein. Elisabeth weinte. Jonathan tastete sich, an seinen blinden Vater erinnert, zur Tür vor und versuchte eine halbe Stunde lang vergeblich diese mit Gewalt aufzubekommen. »Jetzt hör endlich auf, Jonathan! Komm rüber, mich friert so stark!« bat die Tränen überströmte Schätzle. Der einstige Ausbilder spürte sich an die »Komm mir nicht zu nahe« Biene heran und legte abermals seinen Arm um ihre Schulter. »Weißt du, Elisabeth, zwei sind besser dran als einer allein. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht entzwei. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden?« sehnte sich die Heulende um mehr Zuneigung. »Du wirst sehen, Gott holt uns hier raus«, sprach der Tröster. »Der Herr bereitet sogar einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Schön wär's, aber rede nicht so viel, du salomonischer Prediger«, wünschte sich die Zuneigungsbedürftige. »Lass uns besser praktisch werden und nach einer gemütlicheren Stelle zum Schlafen suchen.« Der einzige bequeme und wärmere Liegeplatz war die hölzerne Tischplatte auf dem Altar. Jonathan stieß zunächst an den vergessenen Totenschädel. »Was machst du da?« wollte Schätzle wissen. »Ach nichts, ich räume nur auf«, beruhigte der Aufpasser und begann, an alte Stehbluszeiten erinnert, abermals zu kuscheln. Als komfortabelste Körperpose stellte sich die zusammengekauerte Babyhaltung dar. Fischer lag für eine Zeit vorne und Schätzle schmiegte sich an seinen Rücken. »Können wir uns umdrehen? Du bist zu groß und mich friert der Hintern«, bat Schätzle. Auch diese Stellung bot ihre Reize. Vor dem Einschlafen erinnerte sich der bibbernde Jonathan an den Albanienurlaub. Er sah sich zwischen den wärmenden Helen und Reinhild sitzen und danach in das abkühlende Gewässer hüpfen. Diese Nacht war freilich eine Prüfung von Gott, ob er sich artig verhält. Seine erträumte Frau hieß sicherlich Phoebe. In den frühen Morgenstunden schnatterten beide vor Kälte. Elisabeth haderte. »Ich bin freilich keine Katze. Ich hätte dir, dummen Kater, nie nachlaufen sollen. Jetzt sterbe ich zum vierten Mal mit dir.« »Mach dir keine Sorgen. Man holt uns hier schon raus.« Fatalerweise vertraute Jonathan seinen eigenen Worten nicht. Er hatte immer wieder von der Katharsis geträumt. Er sah laufend einen Wirbelsturm über sich und Elimas ausbrechen, der ihn wiederum an die USA gemahnte. »Elisabeth, gibt es irgendetwas Verborgenes, das wir Gott bekennen sollten? Irgendeine Sünde, die uns von ihm trennt und unsere Befreiung verhindert?« bohrte der Häftling herum. »Ja, natürlich. Aber wenn du, Esel, nicht darauf kommst, kann und will ich dir nicht helfen«, gab sie ihr Rätsel nicht preis. Die Tür öffnete sich für die einander zu Tisch Sitzenden. Hassan hatte Ali, Ali hatte Ahmed, Ahmed hatte Abdullah, Abdullah hatte Ahmed ist Nehat und Ahmed ist Nehat hatte die Allahu Akbar Brigaden gerufen. Die Tempelwächter freuten sich über eine reichhaltige Beute in Form der an den Wänden hängenden Schwerter und des einzigartigen Totenschädels mit den perfekten Zähnen. Jonathan und Elisabeth versicherten, dass sie den auf dem Boden liegenden, blutverschmierten Koran nicht beschmutzt haben, sondern dass dafür Teifel und Wicked Ost zur Verantwortung gezogen werden müssen. Als der hitzköpfige Ahmed ist Nehat die heilige Schrift des Islam und den Skull in seinem Rucksack packte, wurde es Jonathan ganz anders zumute. weil er an seine Hellfire Valley Rast vor den Toren Las Vegas erinnert wurde. Endlich sehe ich Phoebe wieder, ging es Jonathan durch den Kopf. Doch zunächst bestanden die befreienden Märtyrer darauf, dass die Erlösten einen Einkaufsbummel in ihrem muslimischen Basar unternehmen. Nachdem Jonathan versicherte, dass er bereits einen Perserteppich, über dem er regelmäßig betet, besitzt, wurde er stattdessen genötigt, zur Al-Aqsa-Moschee mitzukommen. Dort könnte er neben der völligen Unterwerfung auch die edelsten und kostbarsten Knotengewebe in großer Zahl kennenlernen. Bekomme ich dann statt einer gleich 99 Jungfrauen? Scherzte Jonathan. Halt lieber die Klappe, ängstigte sich Elisabeth. Die Brüder verstehen mutmaßlich mehr Deutsch, als du denkst, und weniger Spaß, wie wir gewöhnt sind. Den Tempelberg überschreitend wollte Elisabeth einen kleinen Abstecher zum Felsendom unternehmen, um eine kurze Ansicht hineinzuwerfen. Das islamische Bauwerk war dahingegen längst von religiösen Wallfahrern belagert. Jonathan hoffte, dass es sich dabei um Jakob und seine Truppe handeln könnte. Andererseits durfte er gleichermaßen den Gott hat keinen Sohn-Schrein nicht mit seinen Schuhen betreten. Barfuß einen verstohlenen Blick in das Innere wagend erspähte er wen? Natürlich Hänsel und Elimas. Sie bekamen gerade von einem prunkvoll gekleideten Geistlichen eine Hostie ausgeteilt. Elisabeth, du wirst es nicht glauben, Deifel und Wicked Oz feiern unter der goldenen Kuppel heimlich Abendmahl, berichtete der deutsche Spion. Ahmed ist Nehat, der alles mitgehört hatte, kochte vor Wut. Wie ein Muezzin-Ausrufer, etwas laut auf Arabisch schreiend, warf er den Sack mit dem Schädel auf den Boden und zückte stattdessen eines der Schwerter. Seine entrüsteten Kriegskameraden taten es ihm gleich und stürmten den Dom. Ein heftiger Kampf mit dem westlichen Sicherheitspersonal entflammte, der in einen Aufruhr mündete. Von da an wurde die heilige Stätte für unbeschnittene Heiden gesperrt. Den Steinhagel meidend nutzte Jonathan die Gelegenheit, sich mit Elisabeth abzusetzen. Mit forschem Schritt verließen sie die umkämpfte archäologische Ausgrabungsstätte, indem sie zum Christchurch Guesthouse flüchteten. Was für eine Überraschung! An der Rezeption befanden sich 5 alte Bekannte. Deborah, Hannah, Miriam und Judith checkten sich gerade ein. Was für ein Happening! Du hier, Jonathan? Umarmte ihn der verblüffte Andrew Taylor. Möchtest du mir nicht deine Frau vorstellen? Oh, das ist Elisabeth, meine Abteilungsleiterin an der Arbeit, wurde der einstige China-Missionar ganz verlegen. Es hätte ja sein können, dass ihm als nächstes Phoebe um den Hals fällt. Doch das von Jakob Damkani dirigierte Evangelisationsteam war schon Zuflucht findend an das Schilfmeer abgereist. Die nächste Sinnkrise machte sich bei Jonathan breit. Bei einem gemeinsamen Frühstück besprachen die Freunde ihre unterschiedlichen Tagespläne. Elisabeth weigerte sich partout, mit Jonathan ins Mietauto zu steigen, um ins Shelter-Hostel nach Elat hinterher zu fahren. Nach den Strapazen wollte sie sich erst einmal hinlegen. Sie bestand darauf, wenigstens eine weitere Nacht in Jerusalem zu bleiben. Andrew Taylor hatte vollstes Verständnis dafür. Er lud Jonathan stattdessen ein, eine von ihm geleitete Pilgertour mitzumachen. »Also gut«, stimmte Jonathan zu, »dann haben wir mehr Zeit, über mein Leben zu sprechen.« »Schau nicht so viel auf dich, sondern auf Jesus«, korrigierte Bruder Andrew. »Erzähl besser, was aus David Diao und Martin Peter Anrich geworden ist.« Als erstes besuchte der bunt gemischte Haufen die mit 200 Jahre älteste protestantische Kirche des Nahen Ostens, die zum Hotel gehörte. Die Vierlinge stimmten einen Kanon in Mandarin an, der sich in dem anglikanischen Gemäuer himmlisch anhörte. Das nächste Ziel war der Kirchturm der Erlöserkirche, dessen Aussichtspunkt einen weit umspannender Rundblick über die Sehenswürdigkeiten von Jerusalem bot. Diese vom Propst Ronegger geführte deutsche evangelische Kirche war Jonathan wesentlich sympathischer als die von der römischen Kaisermutter Helena gegründete, einen Steinwurf entfernt liegende Grabeskirche. Andrew Taylor wollte eine Auslegung über das »Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?« Gebet geben. Deshalb gingen sie ein wenig weiter, bis sie im wunderschönen Garten von Gethsemane angekommen waren. Die alten Olivenbäume stammten aus der Zeit Jesu. Sie sproßten heute noch durch neue Zweige, die in die uralten Stämme eingepropft waren. Mahnend erläuterte Bruder Andrew Römer Kapitel 11, Vers 17. Wenn aber einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Pastor Taylor bedauerte in diesem Zusammenhang, dass viele Christen hochmütig sind, keine Ehrfurcht vor Gott haben und denken, Gott hätte für immer sein Bundesvolk vergessen. Dann lehrte er aus dem Alten Testament über 8 Gottesnamen. Jahwe Jire, Rapha, Roy, Nisi, Zitkenu, Mekadesh, Shammah und Shalom. Gott der Versorger, der Arzt, der Hirte, das Siegesbanner, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, der Allgegenwärtige und der Friede. Im Teil des Vaterunsers, wo geheiligt werde dein Name gebetet wird, könne jeder Christ mühelos 10 Minuten verweilen, indem er diese Charaktereigenschaften preist und darüber nachsinnt. Jonathan hatte dieses Prinzip anlässlich der geistigen Fortbildungsreise in Phönix gelernt. Freudig rutschte ihm heraus, dass er diese Gebetsform schon längst täglich praktiziert. Im Anschluss erfuhr er, wie wichtig es ist, sich ins stille Kämmerchen zurückzuziehen, da es unangebracht sei, die religiösen Werke hinauszuposaunen. Überhaupt ist es besser, wenn die Menschen uns als Salz und Licht der Erde wahrnehmen und wir deshalb als Christen einen guten Ruf haben, anstelle uns selbst zu loben, waren die abschließenden Worte der englischen Predigt. Das Team wanderte den steilen jüdischen Gräberhang des Ölbergs hinauf. Andrew Taylor deutete auf das goldene Tor. »Seht, den davor angelegten arabischen Friedhof und die Steine, mit denen die Öffnung zugemauert wurde. Menschen meinen damit, den Messias aufhalten zu können und verkennen, dass er bei seinem zweiten Kommen mit seinen Engeln auf den Wolken erscheint.« Auf der Anhöhe angekommen, bot sich ein majestätisches Panorama auf dem Tempelberg. Die Unruhen waren abgeflaut. Dafür sorgte eine andere Freiversammlung für Unfrieden. »Nicht schon wieder«, sagte der eingeschüchterte Fischer. »Komm, lasst uns schnell verschwinden.« »Wovor fürchtest du dich?« wollte der powervolle Taylor wissen. »Weißt du nicht, dass der, der in uns ist, Christus stärker als der in der Welt, Satan ist?« Ein Fernsehteam zeichnete einen von Wicked Oz geleiteten deutschsprachigen Gottesdienst auf. Viele der Zuhörer kamen aus Stuttgart. Jedenfalls hatte Jonathan schon einige Gesichter in der Musical Hall gesehen. Elimas schwor das Publikum darauf ein, einen Bund mit Gott zu schließen, indem sie versprachen, mindestens 1000 US-Dollar oder mehr an ihn zu spenden. Einige Schriftstellen anführend begründete er, warum der Herr die Schleusen des Himmels öffnen muss und hundertfältig den Mammon zurückerstatten wird. Die Geber würden dann nicht nur finanziell gesegnet, sondern auch von Krankheiten und Unfällen bewahrt. Der in der ersten Reihe sitzende Hänseldeifel erhob sich zu einem riesigen Steinaltar mit 4 Hörnern schreitend. Elimas Wicked Oz erklärte, dass darauf tausende von Gebetsanliegen gestapelt seien, die Scheingeist-Gemeindemitglieder an ihn und Deifel geschickt hätten. In der Zukunft wäre es noch wichtiger, dass jeder Wunsch und jedes Anliegen verbunden mit einer Gabe vor den Hauptleiter und seinen Stellvertreter gebracht werden. Diese könnten dann aufgrund ihrer besseren Verbindung zu Gott effektiver in Fürbitte treten. Dies untermauernd legten beide ihre Hände auf die mit Schnüren zusammengebundenen Briefstapel, erhoben ihre Häupter zum Himmel und beteten ein Glaubensbekenntnis. Der in der letzten Reihe stehende Andrew Taylor wollte wissen, ob die Briefe mit dem Stempel der Jerusalemer Post in alle Welt verschickt werden. Die Frage erübrigte sich, weil die Empfänger Wicked Oz und Deifel die Bittschreiben sowieso nicht lesen wollten und stattdessen das geduldige Papier flugs mit ihren Feuerzeugen in Rauch aufsteigen ließen. Der Spielverderber Jonathan fing an zu rufen. »Ihr wollt eine moderne, charismatische, christliche Versammlung sein? Das sind doch dieselben Methoden der Ablasszahlung und Heiligenverehrung wie im Mittelalter. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wir dürfen durch das Blut des Heilands immer zu ihm kommen. Wisst ihr nicht, dass der ewige Hohepriester Jesus durch sein einmaliges Opfer der einzige Mittler zwischen dem himmlischen Vater und den Menschen ist?« Der Appell fruchtete bei einigen gewissenhaften Skeptikern, die sich erhoben und den wohlbekannten Fischer beglückwünschten. »Wer diesem Propagandaminister und scheinheiligen Demagogen folgt, begeht die Sünde gegen den Heiligen Geist und wird exkommuniziert«, verkündigte Hänsel Deifel. »Jeder, der mir den Namen eines Abtrünnigen liefert, steigt eine Stufe höher in der SGD-Hierarchie.« Die prophetischen Vierlinge, die kein Deutsch und wenig Englisch verstanden, teilten Taylor auf Mandarin ihre negativen Eindrücke mit. Seine fernöstlichen Sprachkenntnisse zur Schau stellend, gesellte sich die freundlich lächelnde Schlange Elimas zu den anziehenden Frauen hinzu und erzählte die schlimmsten Lügenmärchen über Jonathan. Als dies nicht fruchtete, giftete er Fischer an. »Das gestern war nur ein Vorgeschmack. Heute Nacht wird das Grauen über dich hereinbrechen. Ich werde jeden mir zur Verfügung stehenden Engel auf dich loslassen. Finsternis und Licht haben nichts gemein. Jesus Christus hat am Kreuz einen Triumphzug über den Teufel gehalten, ihn entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt. Das wirst du früher oder später begreifen, denn jeder Mund wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, und jedes Knie wird sich vor ihm beugen.« Jonathan spürte, wie gut es tut, das Wort Gottes als schärfstes zweischneidiges Schwert einzusetzen. Der scheinheilige Oberhirte Elimas konnte jedenfalls die Zitate nicht leiden und flüchtete zurück zu Deifel. Als nächstes Ausflugsziel wählte Andrew Taylor, nochmals das Kidron-Tal durchschreitend, den Zionsberg aus und erklärte: »Habt ihr gewusst, dass Jesus außer seinem kostbaren Gewand so gut wie nichts besaß? Der Obersaal für die Abendmahlfeier wurde ihm überlassen, das Eselsfüllen geborgt, das Salböl gespendet und selbst sein Grab gehörte einem anderen. Dem ermüdenden Banker Fischer ging ein Licht auf. Stimmt, Jesus hatte nicht einmal Geld, weil Judas die Kasse führte, Petrus die Tempelsteuer aus dem Maul eines Fisches bezahlte und die Münze mit dem Kopf des Kaisers aus der Menge hochgehoben wurde. Das sechsköpfige Grüppchen besichtigte den traditionellen Obersaal auf dem Hochplateau, das Stadt David genannt wurde. Der Ort des letzten Abendmahls wird von Bibellehrern auch als Ausgangspunkt des Pfingstfestes angesehen. Es wird spekuliert, dass die Sekte der Essener, ein Vorläuferorden der Mönche, den Gebetsraum, in dem die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfand, zur Verfügung stellte. Diese Mauern sind erst später aufgerichtet worden. An vielen Plätzen stehen Monumente, die an Orte und Begebenheiten erinnern sollen. Menschen wie die Reliquien, erfindende Helena, der Christusmonogramm, einverleibende Konstantin oder die den heiligen Gral suchenden Kreuzritter vieles leichter, gegen das von Mose übermittelte zweite Gebot verstoßend, Gegenstände anzubeten, anstelle den unsichtbaren Schöpfer. Der dozierende Andrew führte die Gruppe nach unten, zeigte das von orthodoxen Juden gehütete Davidsgrab und fuhr fort. Selbst in der Pfingstpredigt erwähnt Petrus, dass das Grab Davids bis auf den heutigen Tag unter uns ist. Auch wenn seine Gebeine wieder zum Leben kommen, denke ich, es ist klüger, die Toten begraben zu lassen. Diese Weisheiten gaben Jonathan stark zu denken. Anstelle ein unter dem Tempelberg durchführendes, von König Hiskia durchtriebenes Tunnel zu besichtigen, zog es der verängstigte Höhlenforscher vor, sich im Hotel auszuruhen. Deshalb empfahl er: Passt mal gut auf, dass kein neuer Aufstand ausbricht, ihr eingesperrt werdet oder das Öl in euren Lampen erlöscht. Beim Abendessen saßen die fünf Frauen und zwei Männer wieder einträchtig zusammen. Vom Kellner Philippus wurde in Körben Gerstenbrot gereicht. Dazu gab es den von Bruder Andreas geliebten Petrusfisch. Als alle satt geworden waren, eilten Andrew und die Prophetinnen in das Jerusalemer Kongresszentrum. »Wohin so schnell? Ihr habt noch jede Menge übrig gelassen«, erkundigte sich Elisabeth. »Wir sind von 5000 Bewerbern ausgesucht worden und müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zum Zwölferspiel«, sprach's und ward nicht mehr gesehen. »Jonathan, die hätten uns ruhig mehr erklären können. Weißt du, welches Spiel die spielen?« wollte die Neugierige wissen. »Keine Ahnung, ich habe dem Glücksspiel und Turnierschach entsagt.« »Gehst du mit mir jetzt mit zur Avis Autovermietung in die König-David-Straße? Dann können wir einen Abstecher nach Givat Ram machen.« Der gemütliche, reisende Abenteurer hatte sowieso keine Lust mehr auf hektische Verfolgungsjagden. Aus Erfahrung klug geworden, ließ sich Jonathan diesmal einen Mitsubishi Pajero Offroader aus, den er demonstrativ mit einem Zug rückwärts in eine frei gewordene Parklücke vor der im Regierungsviertel befindlichen Kongresshalle einparkte. »Siehst du, Männer können halt besser Auto fahren.« »Klar, du Bruchpilot, darum bauen Frauen weniger Unfälle«, quittierte Schätzle und fuhr fort. »Mir kam gerade ein blöder Gedanke. Was machen wir, wenn Deifel und Wicked Oz in der Halle sind?« Jonathan durchdrang ein Schrecken in seine Glieder. »Bist du jetzt auch unter die Hellseherinnen gegangen? Wicked Oz hat mir für heute Nacht meinen Untergang vorhergesagt.« Passend dazu lautete das Motto der von der christlichen Botschaft in Jerusalem, ICEJ, organisierten Veranstaltung: Biblische Prophetie, der Weg ohne Furcht ins kommende Millennium. Der Versammlungsort war ohnehin voll besetzt, so dass die Ordner am Eingang keinen Einlass gewährten. »Schade, dann fragen wir Taylor und die Chinesinnen halt im Hotel, wie es war«, zeigte sich Jonathan leicht enttäuscht. Elisabeth ergänzte: »So ein Schicksal, es soll halt einfach nicht so sein.« »He, ihr zwei Süßen, könnt ihr mir helfen?« Einer der Organisatoren, ein übergewichtiger weißer Südafrikaner, näherte sich eisschleckend der Garderobe. »Ich benötige 12 wackelige Stühle von hier hinten. Kommt und packt mit an!« Im Handumdrehen befanden sich die Trägersklaven vorübergehend hinter der Bühne. Der witzige, esssüchtige Ed fragte Elisabeth, während er verschnaufte: »Seid ihr verheiratet?« »Nein«, antwortete Schätzle. »Traut ihr euch nicht?« »Weiß ich nicht.« »Hat er dich nicht gefragt, ob du ihn heiraten willst?« »Nein.« »Willst du sie nicht heiraten, Mann, oh Mann?« »Warum nicht? Womöglich stehe ich auf eine andere«, beteiligte sich der hinsetzende Fischer an dem Verkuppelungsspiel. »So, jetzt passt gut auf!« Der durchs Programm führende Ed Haggie wurde ernster. »Sobald der Gesang aus ist und die Tänzerinnen mit ihren Fahnen die Bühne verlassen, stellt ihr die Stühle in die Mitte der Plattform. Ganz so wie bei dem Kinderspiel die Reise nach Jerusalem.« Gesagt, getan. Das Zwölferspiel konnte nach einer einführenden Erklärung von Pastor Haggie starten. Der erste, der nach Ausklinken der Musik seinen Platz verlor, war der durch das Auftauchen der assistierenden Schätzle irritierte Deifel. Wie könnte es auch anders sein? Die 12 teilnehmenden Propheten waren eigens von der christlichen Botschaft ausgewählt worden, um ihre Träume und Visionen einem breiten Publikum mitzuteilen. Hänsel Deifel versprach: »Das kommende Jahrtausend wird, wie mir der Geist des Humanismus zeigte, einen nie dagewesenen Frieden unter den Nationen bringen. V. Völker und rivalisierende Stämme werden sich verständigen. Kriege werden beendet und Krankheiten erfolgreich bekämpft. Wohlstand wird für alle eingeführt. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die Menschen und Religionen sich unter einem messianischen Führer in der globalen Republik demokratisch vereinigen. Jeder Mitläufer, der nicht negativ redet und sich unterordnet, wird an den kommenden Segnungen teilhaben. Intolerante, Ängstirnige müssen dagegen ausgemerzt werden. Wer es glaubt, wird selig, war der Spott des nächsten Stuhltanzausscheiders Horst Schaftzeweg dazu, der die Hoffnung auf eine bessere Welt auf Erden längst aufgegeben hatte. Eine schlechte Stimmung verbreitend, schrie er wild gestikulierend: »So spricht der Herr! Das Gericht Gottes wird über alle egoistischen, dominanten Leiter ausbrechen. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und töten. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen. Wehe den Hirten, die sich selbst weiden. Die Milch genießt ihr, Fleisch und Knochen hängen zwischen euren Zähnen, aber die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Ich werde euch ein Ende machen und werde meine Schafe aus eurem Rachen retten, dass sie nicht mehr zum Fraß seien.« Den Aufbruch zu Joels letzten Kampf beschrieb der Malteser Bruchpilot Rick Ritter folgendermaßen: »Ich hörte Gottes Ruf auf meinem Handy. Er teilte mit, dass eine neue revolutionäre Generation von maximal ein Drittel falsche Vorhersagen gebenden Propheten am Heranreifen ist. Die Bescheidensten werden mehr Wissen und Vollmacht haben als Paulus, dessen Totengeist mir in einer anderen Himmelsvision begegnet ist. Diese vor Millionen im Fernsehen dienenden Superapostel werden ein Volk von Feuermenschen leiden, die wie Heuschrecken über den ganzen Erdkreis herfallen. Eine bessere, sich selbst verleugnende Armee der Demut wird auf Rössern reitend die ganze Welt einnehmen. Zeichen und Wunder werden durch sie in Hülle und Fülle geschehen, so dass alle Heiden sich bereitwillig bekehren.« Das Ziel besser ins Auge nehmend, traf Andrew The Power Taylor zuerst ins Schwarze. »Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die sagte: Glücklich sind die Toten, die im Herrn starben, sterben und sterben werden. Sie werden Ruhe finden für alle Mühe und Drangsal, denn ihre guten Werke werden ihnen folgen. Seid nicht bekümmert, wenn ihr unschuldig ins Gefängnis geworfen werdet oder sie euch aus Hass um meinetwillen töten. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch ebenso verfolgen. Hart weiter aus. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wer durch Schwert getötet wird, muss mit dem Schwert getötet werden. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, bis das Blut derer gerecht wird, die um das Wort Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen geschlachtet worden sind.« Als nächstes mussten sich nacheinander die vier Chinesinnen vom Turnier verabschieden. Sie wurden von dem sich für verfolgte Christen einsetzenden Bruder Andrew simultan übersetzt. Deborah sprach: »In meinem Traum flog ich über ein schwarzes Land von Sklavenarbeitern, das an einem fruchtbaren Strom lag. Die Herrscher schufen sich Stiere und Löwenkatzen als Götterbilder, wodurch sich der Himmel weiter verfärbte. Als ein gigantisches, zum Himmel aufsteigendes, 13-stufiges Grab gemauert wurde, in dessen riesigen Sarg die regierenden Geistwesen Sonne, Mond und Sterne anbeteten, zogen die Gewitterwolken weiter zu, Feuer fiel vom Himmel und verzehrte alles.« Hannah sprach: »In meiner Vision sah ich eine große, von dicken Mauern umgebene Stadt, die reiche Kaufleute von allen Himmelsrichtungen her besuchten. Je mehr Reichtum durch den Handel angehäuft wurde, desto höher wuchs ein Stufentempel, dessen Dach von einer unzuchttreibenden Himmelskönigin bewohnt wurde. Der in die Wolken steigende Turm fing an zu wanken und fiel in sich zusammen. Trotzdem wurden immer mehr Münzen durch die Tore der Stadt geschleust, so dass erneut ein einstürzendes, die ganze Stadt zerstörendes Handelsgebäude entstand. Miriam sprach: In meinem Geist sah ich einen Marmortempel mit 4 Säulen emporwachsen. Die Säulen trugen die Namen Philosophie, Wissenschaft, Geschichte und Literatur. Über eine Brücke wurden nackte Statuen gebracht, welche die Schönheit des Menschen zeigten. Die steinerne Figuren vermehrten sich immer weiter. Ihnen wurde Leben gegeben, indem man sie zu Göttern machte und an einer Wettkampfstätte gegenseitig messen ließ. Als die Zuschauer ehrfürchtig auf ihre Knie gingen und anfingen, vor Begeisterung zu jubeln, zerfiel alles in Staub. Judith sprach: Ich träumte von einem wieder aufgerichteten Gebäude, das ganz und gar von Dämonen bewohnt wurde. Das Aussehen der Räume war dem einer Pyramide, eines Stufenturms und eines Säulentempels gleich. Auf einem roten Schild am Eingangstor stand Weltgerichtshof, in Latein geschrieben. Ein sich als Gott bezeichnende blinde Richterin mit Lorbeerkranz und Schwert hielt 2 eiserne Schalen in den Händen, auf denen sich Gesetz, Organisation, Kunst, Kultur, Brot und Spiele die Waage hielten. Das ganze tönerne Gebilde fiel mit der Zeit zusammen. Bei dem spannenden Finale der 4 verbleibenden Männer setzte es zuerst James unsanft auf den Hosenboden. Ich erblickte eine Kirche, die von einer widerlichen Hexe dominiert wurde. Einige protestierende Besucher kannten dies, so dass sie mit dem Besen unsanft ausgekehrt wurden. Die anderen verwandelten sich immer mehr in das Bild der Herrscherin. Sie bekamen Pickel im Gesicht, eine Adlernase und quälten in ihrer Bosheit andere Menschen. Als die Kirchenturmglocken anfingen zu läuten, erkannten plötzlich alle, dass sie splitternackt waren. In ihrer Scham stießen sie die entblößte Hexe von dem Thron, so dass sie wieder Kleider anbekamen. John hatte die Offenbarung. Ich schaute ebenfalls auf eine religiöse Versammlung. Eine große Menschenmenge fiel im Freien vor einem riesigen Stein nieder, der faszinierend anzusehen war. Das Gebilde glänzte im Licht des Mondes wie Gold, war aber in Wirklichkeit ein hässliches, überall behaartes, blutverschmiertes Monster, das eine nach dem anderen auffraß. Dies wurde sichtbar, als ein hell scheinender Morgenstern am Horizont über den Dämonenanbetern aufging. Angewidert stießen die überhand gewinnenden Gläubigen das Ungetüm vom Sockel und zerteilten es in 1000 kleine Stücke. Simon begriff die kommende Vision. Mir begegnete im Kongresszentrum ein Zauberer, der in ein leuchtendes Sternenkleid gehüllt war. Ich fragte ihn, was er mit der drehenden Erdkugel in seiner Hand anfängt. Der eine schwarze Brille tragende weiße Druide erklärte mir, dass er die hypnotisierten Betrachter verhext, damit sie den Ziegenbock willen und das Gesetz des Starken tun. Er hätte vor, die ganze Menschheit zu manipulieren, so dass die versklavten Erdbewohner ihn und die geistige Welt der Gestirne anbeten. Dieses Verlangen offenbaren, bekam der Narr seinen Himmelsmantel ausgezogen, wurde angekettet und eingesperrt. Nun trat Elimas Wicked Oz auf den Plan und prophezeite über das kommende Millennium. Als ich mich vor Salomos Klagemauer in den Scheingeist versetzte, stieg ich in den Thronsaal Gottes auf. Mit großem Erstaunen stellte ich fest, dass der Richterstuhl des Architekten des Universums leer ist, weil er im neuen Jahrtausend zu uns auf die Erde kommen wird. So streckte ich wie ein Phönix weiter die Flügel aus, um mich über den Himmel zu erheben. Statt der Sonne begegnete mir die Venus und der Siriusstern. Sie verhalfen mir in ein höheres Universum, das Atlantis hieß. Dort begann das neue Erfolgszeitalter, welches Himmel und Erde, Mann und Frau, Plus und Minus vereinigen wird. Viele der Zuschauer erhofften dadurch, den lang ersehnten Sechser in der Lotterie gelandet zu haben. Mit tosendem Applaus quittierten sie die letzte Gewinnprognose. Organisator Ed Heggie schaute den Mitspieler Andrew Taylor fragend an. Oje, war das nicht das Muster aus Jesaja 14? Bingo, gepaart mit Hesekiel 28, wusste der aus dem fernen Osten kommende Missionar. Darf ich dem Herrn Wicket Oss ein paar kritische Fragen stellen? Bat Jonathan, der von Bruder Andrew Zuspruch bekam. Hier bitte, nimm mein Funkmikrofon, pflichtete Heggie bei. Jonathan Fischer betrat die Bühne. Elimas Wicket Oss saß siegessicher auf dem letzten verbliebenen Stuhl. Jonathan spürte, dass seine oder Elimas Stunde gekommen war. Ohne genau zu wissen, was er fragen wollte, kam aus ihm heraus. Herr Wicket Oss, wir befreundeten uns vor längerer Zeit, und wie einige aus dem Publikum bezeugen können, war ich einer der Ersten, der Ihnen den lebendigen Glauben an Jesus Christus, den im Fleisch gekommenen Sohn Gottes, verdeutlichte. Nun würde mich interessieren, wer Ihre gegenwärtigen Vorbilder sind und wen Sie für den wichtigsten Propheten halten. Wie du anhand meiner Werke am Büchertisch draußen nachlesen kannst, vertrete ich stark die Lehren des vielgewürdigten christlichen New Yorker Pastors Norman Vincent Peale. In diesem Zusammenhang empfehle ich gerade dir, mein Freund, positiv zu denken und nicht wiederum die Finger auf deinen Bruder zeigen, negativ zu reden. Der mächtigste heilende Jesusprophet des 20. Jahrhunderts war der General Gottes William Branham, dessen Engel und Wunderkräfte zu mir transferiert wurden. Ich rate dir deshalb, dich nicht mit höher gestellten Personen anzulegen. Der bewundernswerteste und wahrsagende Schriftsteller und Philosoph kommt aus dem 19. Jahrhundert, denn es gibt keinen größeren für mich als der im moralischen Washington heute noch viel verehrte und beerdigte Dogmenlehrer Albert Pike. Wer schlecht über diesen höchst angesehenen Mann redet, ist für mich gestorben. Danke für diese ehrliche Antwort. Nachdem aus einem selbstverfassten Brief öffentlich bekannt wurde, dass Herr Peale Hochgrad-Freimaurer im 33. Grad war, William Branham unter einem Pyramidengrabmal bestattet wurde und Albert Pike in einem seiner Werke geschrieben hat, dass Luzifer Gott ist und die Freimaurerreligion durch die Reinheit der luziferischen Lehre bewahrt wird, würde mich interessieren, ob Sie führendes Mitglied in einem Geheimbund sind, ob Sie an die Kraft des Morgensterns glauben und ob Sie im Verborgenen den Teufel anbeten, startete Jonathan einen erfolgreichen Angriff. Da haben wir es. Anstatt auf meine Warnungen zu hören, kommt wieder eine verleumderische Attacke von diesem grobschlächterischen Bauerntölpel. Wer gibt dir denn den Auftrag und die Vollmacht, wiederholt so aufzutreten? Ich habe es nicht nötig, auf diese unverschämten Lügen und Unterstellungen zu antworten. Bitte entschuldigen Sie mich, meine Damen und Herren, empörte sich Elimas und versuchte Hals über Kopf das Podium über den Künstlereingang zu verlassen. Der Herr wird dich für eine Zeit mit Blindheit schlagen, rief Jonathan spontan aus. Die vier chinesischen Prophetinnen packten den unvermittelt hilflos umherirrenden an Händen und Füßen. Im Anschluss schleiften sie Elimas auf dem Boden der Tatsachen ankommend zurück auf die Bühne und hielten ihn auf dem Bauch liegend fest. »Verrat, ich kann nicht sehen! Teufel, hilf mir!« schrie der gereizte Gebundene. Jonathan machte sich einen Spaß daraus, dem wutschnaubenden Wicket Oss hinterrücks die Hose herunterzuziehen. Dasselbe Spiel mit einem Herrenslip treibend gab er einen kurzen Blick auf die nackten Pobacken frei. Ein großes Gelächter brach aus. Die Tätowierung der Eule von Minerva war zu sehen. Hassan und Abdullah traten unvorhergesehen urplötzlich auf die Bühne und brachten den Totenschädel zurück. Sie behaupteten, dass der ruhelose Geist einer Katharina aus dem Kopf wiederholt gesprochen hätte. Sie hätten immer wieder vernommen, dass Elimas Wicket Oss eine Frau Hutter ertränkt hätte. Als Beweis würde sich ein Stück seiner Haut zwischen ihren Schneidezähnen befinden. Die im Hintergrund beobachtende Elisabeth klagte an. Dieser Beifel ist mitschuldig. Ich habe genau gesehen, wie er Blut aus dem Skull getrunken hat. Hänsel fand das gar nicht komisch und verteidigte sich. Im finsteren Untergrund dachte ich, der Totenkopf sei wie sonst bei unseren Zeremonien gebräuchlich aus Plastik und das Blut habe ich für Wein gehalten. Mit der Hexenverbrennung im Glutofen von Kalifornien habe ich nichts zu tun. Zu dieser Zeit war ich höchstens mit dem in Long Beach geborenen William Joseph Levada zu Gast bei der Glaubenskongregation in Rom. Anhand des Gebisses konnten die Überreste von Katharina Hutter zweifelsfrei identifiziert werden. Mehr Aufsehen erregte im belgischen Königshaus und sonst auf der Welt, dass von Albert, einem misshandelten 8-jährigen Kind, aus dem Schloss entführte französischsprachige Dutroux-Video. Auf dem Filmdokument mit 27 toten Zeugen war auch die teuflische Handlung des Ertränkens und Verbrennens der Hutterer in der von Waldbränden heimgesuchten Westküste zweifelsfrei festgehalten worden. Nach Bekanntwerden dieses Beweismittels versuchte sich Elimas in der Untersuchungshaft mit Hilfe seines schwarz-goldenen Ringes das Leben zu nehmen. Sein Glück im Unglück war, dass ihm von weißen Engeln sofort der Magen ausgepumpt wurde. Wegen zahlreicher weiterer Verbrechen lieferte ihn Israel an die USA aus, wo er noch heute eine 1000-jährige Haft in einem rechtsstaatlichen Gefangenenlager absitzen muss. Der Skandal mit dem Totenschädel schlug bis in die neue Welt riesige Wellen. Zahlreiche schwarzmagische, weiß getarnte Säulenhallen, in denen Geheimtreffen stattfanden, wurden durchsucht und Skelette weiterer Ritualopfer sichergestellt. Der Einfachheit halber wurden diese Tötungsdelikte dem Alleintäter und Hauptverantwortlichen höchsten aller Zauberer und Hexenmeister Elimas Wicked Oz angekreidet. Nach einem ausgiebigen Frühstück verabschiedeten sich die Deutschen von der chinesischen Reisedelegation. Die religiösen Auseinandersetzungen hinter sich lassend, waren Jonathan und Elisabeth froh, aus der Stadt des Friedens mit ihrem Mietwagen abzureisen. »Jonathan, da vorne geht es, glaube ich, rechts. Wir könnten Qumran, Masada und Engedi aufsuchen. Diese wichtigen Orte liegen direkt an der Strecke nach Elat«, empfahl Elisabeth. »Nach 1000 fallenden Höhenmetern lenke ich lieber links geradeaus, denn in der Talsenke lässt sich der Jordan besser durchwaten, wo ich dich wie Johannes taufen kann. Oder wir gehen doch zum Untertauchen, zu den Essener Ruinen. Andernfalls finden wir in der Zelotenfestung eine für die Tage der Frauen gemachte Mikwe. Und wenn dir das nicht zusagt, legen wir uns halt im Meersalz, Schlamm oder Wasserfall zum Baden. Gell, liebes Schätzle?« stichelte der auf Unverständnis stoßende Mädchenschwarm. Stattdessen stieß das Gespann auf die Tore von Jericho, der ältesten Stadt der Welt. »Stell dir vor, Jonathan, diese Süßwasseroase wird die grüne Palmenstadt genannt«, merkte Elisabeth an. »Sie ist laut dem Reiseführer seit jeher berühmt für ihr heißes Klima. Mir ist Jericho durch den schweren Fluch Josuas bekannt, aber schau dir das Sodom und Gomorra an«, empörte sich Jonathan und fuhr fort. »Da drüben gibt es ein im Islam verbotenes österreichisches Oasis-Spielcasino mit Bordell. Und den Müll von den Flüchtlingslagern dort auf der Straße würde Vera Diao sofort wegplanen. Gibt es hier keine Entwicklungshelfer? Dafür gab es eine Saudi-arabische Tankstelle, an der sich Jonathan neben Sprit mit einer äußerst gescheiten Landkarte versorgte. »Sieh mal da, Israel fehlt, alles ist Palästina«, stellte Jonathan fest. Das Schimpfwort hat sich der römische Kaiser Hadrian ausgedacht, um die vertriebenen Juden mit den untergegangenen Philistern zu ärgern. Ein Palästinenservolk gab es sowieso nie, deren scheinheiliger Gründer ist der dort oben auf dem Bild verehrte ägyptische Halstuchterrorist, dachte Elisabeth im Geschichtsunterricht mitbekommen zu haben. Der gütige Tankwart schaute unversehens grimmig aus der Wäsche und zückte ein Messer, weswegen die Urlauber die Flucht in Richtung Süden antraten. »Liebe Elisabeth, du weißt sicher aus dem Wort Gottes, dass die eigenen Worte uns richten werden. Du selbst hast gesagt, dass die Brüder mehr Deutsch und weniger Spaß verstehen, als wir denken. Jetzt ist uns eine ganze Meute von PLO-Militanten auf den Fersen.« Schüsse erschallten aus der vorderen der drei im Hintergrund verfolgenden Untertürkheimer Sternlimousinen. »Jetzt sterbe ich schon wieder mit dir. Nimmt das denn kein Ende?« »Doch diesmal trifft mich selbst die Schuld«, bemerkte Elisabeth. Jonathan beschleunigte und bog mit dem Geländewagen in einen Wüstenpfad ab. Die nicht wirklich mordgierigen Verfolger ließen sich dadurch besänftigen und verschwanden in Richtung Transjordanien. Die devisenbringenden Touristen haben in dem von Intifada und bewaffneten Widerständen gezeichneten schmalen Land-für-Frieden-Landstrich des zerstückelten Israels nicht wirklich viel zu befürchten. »Endlich sehe ich meine Phoebe wieder«, liebäugelte Jonathan klammheimlich. »Ich habe einen riesen Hunger. Da drüben sind große Hotels. Lass uns in ein Bockig einkehren und Mittag essen«, forderte Elisabeth auf. Am tiefsten Punkt der Erde stellte der unschuldige Fischer die japanische Sardinenbüchse auf dem sengend heißen Parkplatz des Hotel Hot ab. Im klimatisierten Restaurant an einem großen Tisch Platz nehmend, kühlte sich Jonathan ab. Er dachte, gewiss doch, die Frucht des Geistes ist Geduld, und bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Aber Schnellgaststätten und insbesondere offene Buffets bieten auch ihre Vorteile. Doch wer stand da an der Tafel und nahm sich aus jeder Schüssel des reichhaltigen Salatangebots etwas heraus? Der Journalist, der bringt, was andere weglassen. Ludwig Schneider hatte für sich und seine Frau Barbara die Teller gefüllt. Wenn ich gewusst hätte, was Israel heute für furchterregende Erlebnisse bietet, wäre ich vielleicht lieber wie Moses 40 Jahre in der sicheren Wüste gewandert und nicht dem Ruf aus Stuttgart gefolgt, versuchte Jonathan eine Unterhaltung anzufangen. »Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. An allen 365 und ein Viertel Tagen des Annus, Bruder. Schön, dass du über das Buch des Gesetzes nachsinnst und die Veranstaltungsreihe über den Taumelbecher der Nationen besucht hast«, diagnostizierte Ludwig Schneider, der sich setzte, an einem Glas Eden Mineralwasser nippte und gleich noch zu einer Tasse Kaffee in sein Büro einlud. Elisabeth Schätzle fand in Barbara Schneider, die Heilkuren am Toten Meer organisierte, eine kompetente Ansprechpartnerin und machte sich über die vielseitigen Erholungsmöglichkeiten schlau. Am Ende des Essens verlangte sie, »Jonathan, ich bleibe bis heute Abend hier. Du hast versprochen, dass wir zusammen baden gehen.« Zähneknirschend stimmte der seine Späße bereuende Fischer zu. Der Trauzeuge hatte gelesen, dass ein Mann nur so viel wert ist wie sein Wort. Die braungebrannte Schätzle fand es witzig, ihren bleichen Begleiter mit Moor zum Moor zu machen und abzufotografieren. Dafür wollte Jonathan ein zusätzliches Bild davon haben, wie er im unsinkbaren Meer des Todes bzw. Meer des Lot liegt und dabei den Nachrichten aus Israel Zeitungsartikel über den untergegangenen falschen Propheten Elimas liest. Bedauerlich dabei war, dass ein Spritzer des von Salz und Mineralien reichhaltigen Wassers in sein linkes Sehorgan drang, so dass er sichtlich errötet den Splitter aus dem Auge heraus oder die Salbe aus Laodicea herbeiwünschte. Jonathans gute Laune kehrte in der Dämmerung zurück, als er Elat erreichte und die Straße zum Shelter-Hostel ansteuerte. In der Herberge hoffte Fischer endlich auf Leontopoulou zu treffen. Zunächst gab es auf dem Parkplatz ein freudiges Wiedersehen mit einem anderen Bekannten und dessen 6-köpfiger Familie.
»Mensch, Jonathan, dich nach so langer Zeit wieder zu treffen, ist eine große Überraschung. Möchtest du mir nicht deine bessere Hälfte vorstellen?« fragte der alte Freund und Schulkamerad Walter Stein.
»Ja, gerne, meine verehrte Abteilungsleiterin Elisabeth Schätzle folgt mir überall nach. Nicht, dass du etwas Falsches denkst«, Wir sind weder verlobt noch verheiratet, betonte Jonathan.
Mein wahres Glück und reine Wonne ist meine Familie, die mir Abba, unser liebender Vater, geschenkt hat. Das ist meine schwedische Frau und Königin Silvia mit den braven Kindern Agneta, Björn, Annifried und Benny. Eine harmonische Ehe zu führen ist viel wichtiger als der Erfolg im Beruf, relativierte Einstein, das Physikgenie.
Sag mal, das gibt es doch gar nicht. Wieso bist du hierher gekommen? Wollte Jonathan wissen.
Wir kommen gerade von der Uferpromenade, wo wir mit Jakob Damkani und dem internationalen Team Gospelbroschüren verteilt haben. Wegen der Kinder sind wir früher zurückgekehrt, berichtete Walter, der als Kavalier Elisabeth den Koffer abnahm und zur Rezeption trug. Dort erfuhren die Fernreisenden, dass die Zimmer des christlichen Gästehauses ausgebucht waren. Lediglich ein Isomattenplatz auf der Terrasse stand noch zur Verfügung. Jonathan, dann schlafen wir gemeinsam wie in alten Zeiten im Schlafsack draußen auf dem Boden, plante der Gentleman Stein.
Elisabeth kann mein Bett drinnen einnehmen. Schätzle hatte nichts dagegen.
Sie freundete sich schnell mit der Stockholmer Fremdsprachenkorrespondentin Silvia an, die ihr im Eingangsbereich den verspannten Rücken massierte und sich dabei über die Heilmethoden des Totenmeerkurhotels aufklären ließ. Der sich bewegende Fischer und ruhende Einstein hatten sich bis in die Lichtstrahlen herbeiführenden Morgenstunden relativ viel zu erzählen, so dass Raum und Zeit keine Rolle spielten. Eine kurze Unterbrechung der Unterhaltung verursachte die Rückkehr der internationalen Truppe mit Phoebe und Christoph an der Spitze, die ein Zweierteam zur Prospektverteilung gebildet hatten. Außerdem freute sich Jonathan, den sympathischen Jakob Damkani kennenzulernen, der von einem altbekannten Pastorenfreund begleitet wurde. Ulf Guderner hatte Jakob zum Predigen in seinen schwedischen Brüderbund eingeladen. Die landeskirchliche Gemeinschaft war deswegen mit der Familie Stein und einigen Gemeindemitgliedern zum Sommereinsatz nach Israel gereist.
»Wie klein ist doch die Welt und was für Zufälle es gibt«, stellte Jonathan fest.
»Wenn ich mir dein Leben anschaue, lieber Freund, dann glaube ich nicht so sehr an Zufälle«, befand Guderner und Einstein fügte hinzu.
»Weißt du, Jonathan, wir spüren, dass es bald an der Zeit ist, deine Lebensgeschichte unentgeltlich im Internet zu veröffentlichen. Bist du einverstanden?«
»Na klar, Ulf hat sich ja mit Hilfe deiner Informationen die Rechte an meiner Story erworben.«
»Aber erst muss er wie versprochen den Frage-Antwort-Trick mit meiner zukünftigen Frau wiederholen«, meinte der seine Hochzeit herbeisehnende Single.
»Das ist nicht so schwierig. Bei den vielen hübschen Frauen hier werde ich deine zukünftige bald herausfinden und heimlich interviewen«, war sich Ulf sicher. Jonathan gähnte laut und lange am frühen Morgen, als er von Björn und Benny mit einer Feder an der Nase wachgekitzelt wurde. Nach einem spärlichen Frühstück gesellte sich ein einheimischer Führer zur Reisetruppe. Arviel Schneider erklärte, was es bei der geplanten gefährlichen Wüstenwanderung Wichtiges zu beachten gibt. Der Reisebus führte das 30-köpfige Team ein Stück weit auf eine Anhöhe im Westen von Elat, so dass der Spaziergang durch eine der kargen Schluchten angetreten werden konnte. Jonathan lauschte ganz gespannt den Anführungen über den ehemals für die Herstellung der Bundeslade verwendeten, besonders zähen Akazienbaum zu. Die Wurzeln des betrachteten Exemplars reichten tief ins Erdreich und das Holz konnte sich aufgrund der dürren Umgebung über die Jahrtausende halten. Gruselige Gefühle entstanden in einer der mit Tierknochen angefüllten kühleren Höhlen, in der sich vielleicht der treue David vor dem irren König Saul versteckt hielt und heute noch das eine oder andere Kot hinterlassende Tier nächtigte. Angenehmer war die Mittagspause, an der Jonathan und die anderen Wüstencamp-Teilnehmer über einem Lagerfeuer selbst Fladenbrot zubereiteten. Eine Pause der Besinnung folgte dem Mahl. Ariel verdeutlichte, dass der Berg Gottes, der Horeb, sich in der Umgebung befinden könnte. Wer wollte, durfte für eine Zeit eine der Anhöhen erklimmen, um in der Stille auf Gottes Stimme zu hören. Jakob warnte davor, nicht zu weit und keinesfalls außer Sichtweite vom Camp zu gehen, weil die Sinai-Halbinsel mit der ägyptischen Grenze sich in unmittelbarer Nähe befände. Der Dauerläufer Jonathan suchte sich den höchsten Gipfel aus, um Phoebe, Christoph und Elisabeth, die nicht mithalten konnten, zu imponieren. Oben angekommen, bot sich ein atemberaubendes Panorama über die Wüstenlandschaft. Jonathan wurde an die Stelle in der Bibel erinnert, bei der Moses das verheißene Land gezeigt bekam. Dann dachte er an die nächtliche Begebenheit in Phönix, wo er kurz seine zukünftige Ehefrau im Geist sah. Was war das? Anstelle die Stimme Gottes vernahm Jonathan das Weinen und Schluchzen einer Lady. Handelte es sich um Phoebe oder Elisabeth? Jonathan hätte zu gerne seine schützende Arme um das erbarmungswürdige weibliche Geschöpf gelegt. Er konnte leider niemanden und nichts erkennen. Blöderweise ortete er das Heulen auf der anderen Seite der Geröllwand. Sollte er sich über das Verbot hinwegsetzen? Ach, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, dachte der Ungehorsame, seinen Entschluss schnell bereuend. Denn er verlor die Haltung und rutschte etwa 100 Meter den Abhang auf dem Hosenboden hinunter. Immerhin konnte er seine Füße gut als Bremse einsetzen. Aber wie üblich begann seine Hüfte wiederum zu schmerzen. »Mist, was mache ich jetzt?« fragte sich der Solo-Bergwanderer. In einiger Entfernung hörte und sah er einen Armee-Jeep mit einer Grenzpatrouille heranfahren. Erst wollte er sich bemerkbar machen, dann überlegte er, was die Ägypter mit ihm machen würden. Er hatte nicht einmal seinen vorläufigen Pass dabei. Also zog er es vor, sich hinter einem großen Felsen zu verstecken. In solchen Situationen lernt man das Reden mit Gott. Jonathan bekam dadurch Frieden für seine Seele. Eine Gewissheit stellte sich in ihm ein, dass er die schluchzende Frau wieder trifft und heiratet. »Ja, Baby, und wir werden 3 Kinder miteinander haben«, wie Brian Tate in Hellfire Valley kühn zu behaupten wagte. Als Hölle entpuppte sich die brütende Hitze und der Umstand, dass es Jonathan wegen des losen Gesteins und seiner Gehbeschwerden nicht schaffte, die Anhöhe zu erklimmen. Als Alternative blieb der leichtere Abstieg ins Tal. Jonathan schaffte 5 Kilometer nach nirgendwo. Er bereute zutiefst, dass er sich nicht in ägyptische Hände begeben hatte. Besser in die Sklaverei gehen, als kein Wasser zu haben. Wie war gleich die Geschichte von Hagar und Ismael? »Bist du der Gott, der nach mir schaut? Leider bin ich kein Kamel und kein Wildesel.« Jonathan erhob seine Stimme. »Hilfe, ich trockne aus!« Die nächste Wegbiegung abschreitend traf der nach Edenflüssigkeit lechzende Held auf mähende Schafe, blöckende Ziegen und einhöckrige Dromedare. »Wow, super, ein Leben mit Gott ist spannend und abwechslungsreich.« Er hatte eine kleine Beduinensiedlung erreicht. Die Gastfreundschaft des Nomadenvolks genießend, trank er einen Marokko-Minztee, zog an einer orientalischen Wasserpfeife und kostete Datteln. Die Retter verstanden ihn nicht, und er ergründete nicht ihre Mundart. Doch die internationale Sprache der Liebe ist grenzüberschreitend verständlich. Ein Lager im Schatten der Zelte bot die Möglichkeit, sich richtig auszuschlafen und das Zwicken an der Seite zu vergessen. Am nächsten Tag wachte Jonathan durch den Wind von rotierenden Helikopterblättern und dem laut hämmernden Motor auf.
Seine jüdischen Freunde hatten alles daran gesetzt, ihn zu finden und vor dem Verdursten zu retten. Aviel Schneider, der das Jonathan-Wüstencamp zuerst entdeckte, hatte einen deutschen Schäferhund organisiert, der anhand der Schießerunterwäsche aus Jonathans Gepäck erfolgreich die Spuren- und Fährtensuche aufgenommen hatte. Das Zahal-Militär Israels beteiligte sich ebenfalls an der Rettungsaktion. Jonathan wurde im Kugelpack an einer Seilwinde hochgezogen und bewunderte kurze Zeit später die zielgenaue Landung auf dem Flughafen in Eilat. Das ganze Manöver erinnerte ihn an seinen Klassenkameraden Klaus Renz, der Fallschirmsprungweltmeister war und seine Schulfreunde zu Tandemsprüngen mitnahm. Die Abrechnung für das bodennahe Flugvergnügen lag freilich ungleich höher. Nach einer eingehenden Untersuchung durch einen Armeearzt durfte der deutsche Patient mit einem Taxi in das zivilisiertere 1000-Sterne-Hotel zurückfahren. Das Team um Jakob Damkani hatte auf Anraten von Ulf Goderner eigens eine Fasten- und Gebetszeit für Jonathan eingelegt. Doch wo war Phoebe, die ihn hätte bemuttern sollen? Ihre neue Freundin Elisabeth hatte aus Erfahrung versichert, dass Jonathan 7 oder 9 Leben wie eine Katze habe und war deshalb mit Phoebe und Christoph zum eingeplanten Schnorcheln an das Rote Meer vorausgegangen. Das 1200 Meter lange Korallenriff mit dem smaragdgrünen und tiefblauen Wasser bot die schönste Artenvielfalt von gelb- und rot schimmernden tropischen Fischen, die man sich vorstellen kann. Den Sandstrand erreichend empfing Jonathan die atemberaubende Bikini-Ansicht von Phoebe, die ihm endlich wie lange erhofft küssend um den Hals fiel. »Liebster, ich hoffe, du bist uns Genießer nicht böse. Wir haben es uns schon einmal gemütlich gemacht und die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Du kennst ja meine Lebensphilosophie«, lautete die Begrüßung der schwarzgelockten Venus-Nachbildung. »Hey, du Held, erzähl mal, was genau passiert ist«, zeigte sich der in der Mitte ausbreitende Christoph wissbegierig. Das andere attraktive Liegestuhlmodell Elisabeth befand: »Wenigstens hast du mir diesmal nicht einen Schrecken mit deinen Beischlafabenteuern eingejagt.« Während Leontopoulou dem Genießerfischer den Rücken eincremte, erzählte dieser die Eskapaden und fragte zum Schluss: »Sag mal, Phoebe, hast du auf dem Gebetsberg gewimmert, als ich alleine verschollen war? Du hast keine Ahnung, wie ich um dich gezittert habe. Wir haben dich überall gesucht, bis wir bei Einbrechen der Dunkelheit nach Hause gefahren sind.« Das löste die größte Zufriedenheit bei Jonathan aus, zumal der mutmaßliche Nebenbuhler Ziegler begann, dem Kraulunterricht erteilenden Schätzle den Hof zu machen. Ab diesem Moment waren die beiden flirtenden Paare unzertrennlich. Vor dem Abendessen musste Jonathan eine gut gemeinte Rüge durch eine öffentliche Ansprache von Jakob Damkani einstecken. Ein Jünger, englisch Disciple, Jesu würde immer tun, was sein Herr sagt und die nötige Disziplin eines Soldaten an den Tag legen. Er betonte, dass die Teilnehmer sich in einem Kampf und nicht in den Flitterwochen befinden. Deshalb würde er es begrüßen, wenn die Singles nicht Händchen haltend umherirrten. Ulf Goderner stellte hernach dem malträtierten Jonathan seine weiche Schlafstätte zur Verfügung, legte seine eingeölten Finger sanft auf die verletzte Lende und betete für ihn. »Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du Jonathans Hüfte durch die Kraft des Heiligen Geistes heilst, damit er seine Aufgabe in vollem Maße wahrnehmen kann. Außerdem befehle ich im Namen Jesu, dass er vernünftig wird und in allem erst nach dem Reich Gottes trachtet.« Jonathan bedankte sich: »Preis den Herrn, diese teuflischen Schmerzen sind wie weggeblasen. Ich verspreche dir, dass ich mir das Turteln für das Ende der Freizeit aufspare.« »Das ist gut so. Ich habe den Eindruck, dass du deine Frau erst bei der Rückreise im Flieger erkennst«, gab Goderner weiter. Diese Prophezeiung passte ausgezeichnet auf Phoebe,
die Flugbegleiterin, hoffte der friedlich einschlafende Herzenssprecher. Am nächsten Tag reisten die Partner der Posaune der Rettung Israels in die Missionszentrale nach Jaffa zurück. Jonathan avisierte beim Frühstück, seinen Mietwagen in Jerusalem abgeben zu müssen. Deshalb wollte der Heilpatient mit der sichtlich angetanen schicken Phoebe die Schlammschlachttour von Ain Bokek wiederholen und darüber hinaus die Zelotenfestung von Masada mit der Gondel erklimmen. Das war der Gipfel, ein heftiger Streit über gute Sitten mit dem spielverderbenden Aufpasser Ulf war die Folge. Der sich vom Platz erhebende gute Jakob sorgte für Frieden, indem er das Auto selbst am Shalom Plaza in Elat zurückgab. Somit konnte die aus verschiedenen Nationen bestehende Gruppe gemeinsam mit dem Reisebus über Beersheba die Rückfahrt antreten. Jonathan saß neben der etwas verstimmten Phoebe, die von ihrem zukünftigen Mehrdurchsetzungsvermögen erwartet hatte. Dafür ergab sich wieder ein langes Gespräch mit Walter Stein über die Erfahrungen im Physikleistungskurs. Einstein dozierte über sein neues Spezialgebiet der Elektro- und Magnetostatik. Als er merkte, dass dies der negativ geladenen Phoebe viel zu langweilig war, fragte er sie, positiv in die Unterhaltung einbindend, über ihre Schulnoten und Lehrer aus. »Aha, jetzt geht mir ein Licht auf. Den Trick kenne ich. Damit legt Pumuckl Einstein mich nicht mehr rein«, unterbrach Jonathan. »Was meinst du?« wollte Phoebe wissen und bekam von Walter zur Antwort. »Das wollen wir nicht verraten, weil es eine Überraschung auf Jonathans Hochzeit werden soll.« Auf der Rückbank des Busses gab es ein großes Freudenfest, um ein ähnliches, von Ulf und seiner Sekretärin Angela Berit inszeniertes Wetten, das Antwortspiel. Elisabeth und Christoph, die einen Fragebogen über ihre Kindheit in der Hand hielten, kugelten mit dem Schreiber bzw. sich vor Lachen. Eine weitere militärische Übung der israelischen Feuerkräfte in der Negev-Wüste hinter sich lassend, wurde eine Rast an deren nördlichen Rand eingelegt. Das wie Jerusalem über 800 Meter hoch gelegene Mizpe Ramon bot ein ehrfurchteinflößendes Naturschauspiel auf den gleichnamigen Erosionskrater, der Jonathan an den Grand Canyon erinnerte. An die mit Brian und Sharon Tate verbundenen Naturerlebnisse denkend, fragte sich der Tourist, ob es auf der Canaan Ranch von Abraham und Sarah wohl ähnlich aussieht. Ein Stück Himmel auf Erden hatte sich ebenfalls Israels zionistischer Gründervater David Ben-Gurion herbeigewünscht. Er fand seine letzte Ruhe im benachbarten Sede Boker Kibbutz, wo er den Lebensabend im verheißenen Land verbrachte. Die nächste geruhsame Rast versprach die sich nach Frieden sehnenden Kleinstadt Sderot. Jonathan traute beim Brezel-Einkauf auf dem Boulevard seinen Augen nicht, als er neben den schwäbischen Backspezialitäten die Sillenbucher Konditormeisterin Iris Veit antraf. Die gottesfürchtige Volontärin erteilte ihren israelischen Berufskollegen Unterricht und kümmerte sich am Gazastreifen, wo viele Menschen sich um ihr Leben sorgen, für raketenhafte Umsätze. Am Mittelmeer Richtung Norden entlangfahrend gelangte das Vehikel an den Bestimmungsort, einen der ältesten Häfen der Welt. Das einstmals von Kanaanitern bewohnte und von Ägyptern eroberte Jaffa wird häufig in den alten Schriften erwähnt. Der Ort diente für Salomo zum Verschiffen der Zedern aus dem Libanon, für Jona zur Flucht nach Tarsis und für Petrus als Ausgangspunkt zur Sendung zu den Heiden. In dem im Zentrum gelegenen Einfamilienhaus gab es ein Wiedersehen mit der tüchtigen Elisheva, die für das Abendessen gesorgt hatte. Fast alle der aus Deutschen, Österreichern, Schweizern, Schweden und Schotten bestehenden Gemeinschaft nächtigten im Freien. Die große, bedachte Veranda
bot neben zusätzlichen sanitären Einrichtungen für die Frauen die Unterbringungsmöglichkeit für ein Matratzenlager. Jonathan und Christoph suchten Unterschlupf auf dem Boden. Sie befestigten ihre Moskitonetze an den über ihnen befindlichen Tischplatten. Die darüber nächtigende Elisabeth bekam diesmal auf ihrem Tischaltar eine weichere Gummiunterlage und mit Phoebe eine Anstandsdame als Nachbarin verpasst. Am nächsten Morgen wurde die Lokalität fürs Frühstück umgebaut. Jeder Teilnehmer ließ sich als Helfer einplanen. Nach dem Abspülen übte der deutsch- und englischsprachige Musikverein neuhebräische Lieder, die von Elisheva harmonisch auf der Gitarre begleitet wurden. Jakob predigte in Englisch über die Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung wären Charaktereigenschaften, gegen die kein Richter der Welt ein Urteil fällen kann. Der von der blonden, hübschen zweiten Elisabeth übersetzte Straßenevangelist motivierte zum Schluss in gebrochenem Deutsch: Der Herr gebe euch viel Liebe und Kraft in der Heilige Geist. Mit reichlich Literatur im Gepäck bildeten sich wiederum Zweierteams, die nach einem halbstündigen Fußmarsch in Tel Aviv angelangten. An einer Freitreppe des Strands sang die erfreute europäische Einheit eingangs ein eingeübtes, eingehendes Psalmenlied. Jakob Damkani erklärte in Ifrit der sich ansammelten Menge, dass seine Freunde aus verschiedenen Nationen nach Israel gekommen sind, weil sie das Volk der Juden lieben und segnen möchten. Danach begann Jonathan mit Phoebe seine Autobiografie Lama Dafkaani, warum gerade ich, an die Umstehenden umsonst zu verteilen. Ein ultraorthodoxer Gottesfürchtiger rastete aus und schlug Fischer die verhasste Lektüre um die Ohren. Jonathan erinnerte dies an seinen Albanienurlaub. Er begriff, dass die Ordensschwester Hanna ihm diesmal als verwandtschaftliche Hilfe nicht beistehen konnte. Eventuell freute sich die enthaltsame Nonne dafür über ihn im Himmel. Als selbst die Bücher verteilenden Steinkinder von den übers Handy herbeigerufenen, keine Rücksicht nehmenden Yad Leachim Religionspolizisten verhauen wurden, ergriffen die Eurovisionsschlagersänger allesamt die Flucht. Fischer nahm Leontopoulou an der Hand, indem er auf den konvergenten römischen Pflastersteinen den austobenden iranisch-oppositionellen Leibwächtern entfloh. Ganz wie später der im Nahostkonflikt für Frieden bzw. gute Auslandsbeziehungen sorgende Straßenkämpfer, Marathonläufer und Ehrendoktor Joschka. Mit dir kann ich ja von Tel Aviv bis nach Haifa rennen. Für ein Model hast du eine echt gute Kondition, Phoebe. Woher kommt denn das? Fragte der Jogger seine Trainingspartnerin bewundernd. Dreimal darf der Außenminister Fischer raten, welche Nation die Olympischen Spiele erfunden hat, neckte ihn das griechische Hökernäschen. Aber im Ernst, mit dir im Schlepptau komme ich Student viel besser voran als in meinem revolutionären Frankfurter Fitnesscenter. Die beiden hatten sich erfolgreich abgesetzt und schlenderten eng umschlungen über den Karmelmarkt. Jonathan wurde an ein Versprechen erinnert. Phoebe, wenn es nach mir ginge, würde ich dich vom Fleck weg heiraten, aber ich habe Pastor Ulf gelobt, dich bis zum Ende der Freizeit nicht anzurühren. Erstens mal bin ich nicht so leicht wie fünf Frauen zu haben, und dieser meine gute Laune verderbende schwedische Sittenwächter wird mich nie trauen, ärgerte sich die Trennende. An einem gedrängten Textilienstand angekommen, tätigte das Traumpaar einen Frustkauf. Phoebe leistete sich eine eng taillierte weiße Levis-Jeans und Jonathan ein bissiges grünes Lacoste-Poloshirt. Der saubere Verkäufer versicherte billigend, dass es sich um waschechte Originalware handelte, derweil der erste Handspülgang ein schrumpfendes, ausbleichendes Ergebnis zutage förderte. Jetzt probieren wir einmal in der nobleren Geschäftszone, ob wir als Powerseller versandkostenfrei mehr Bücher an den Mann bringen, Jonathan, eiferte die einen Marketingerfolg erzielende Amazon. Komm, komm! Der erste einsame Fisch zappelte im Netz. Der mitten ins Herz getroffene russischstämmige Jude versprach nicht nur das Taschenbuch zu lesen, sondern lud daneben die Touristen in eine Lebenskünstlerbar zum Aperitif. Dort sah der erbitterte Jonathan nur schwarz, und Phoebe bekam kurzerhand Heimweh, weil der an Melancholie und Hypertrichose leidende, liebesbedürftige Hyperkonder die feminine Aphrodite alleweil am oberen Schenkel betatschte und ohnehin keine gewichtigen Schäkel dabei hatte. Die Lebensfreude kehrte zu den flüchtenden, blamierten Werbestrategen und unwissentlichen Zechbrellern auf dem Heimweg zurück. Sie beobachteten, wie ein ihnen bekanntes, berauschtes Paar in knallroten Coca-Cola-T-Shirts meist vergeblich versuchte, die schwere Ware im Handgepäck loszubekommen. »Warum soll es Elisabeth und Christoph besser gehen als uns?« fragte Jonathan nach. Phoebe attestierte. »Könnte sein, dass Christoph mutiger ist als du und anstelle, vor jedem Problem wegzurennen, seinen Mann steht.« Dieser Kommentar saß wie ein Schlag. Der in seinen Gefühlen verletzte Eheanbahner wusste sich nicht zu helfen. Er schwieg. »Hey, Jonathan, warum so traurig? Schau mal, was mir Christoph alles geschenkt hat!« forderte die herbeieilende Schätzle auf. Neben einer goldenen Kette mit Davidstern trug sie neuerdings auch einen Ring. »Freut mich für euch«, bezeugte Jonathan unredlich. »Ich wusste gar nicht, was für ein forscher Angreifer du bist, Christoph.« »Klar doch, ich hab dich schon bei unserer ersten Begegnung im Schach in Sindelfingen ausgestochen«, gab Ziegler an. »Außerdem habe ich dir meinen von Gott gegebenen Traum über das zu erwartende Israel-Freundschaftsgeschenk bereits am Stuttgarter Flughafen mitgeteilt.« »Was, du spielst Schach? Ich war württembergische Mädchenmeisterin«, unterbrach Elisabeth, die in die Klagemauer einen Zettel mit der Bitte um einen intelligenten Mann gesteckt hatte. »Phoebe, bist du fit im königlichen Spiel?« wollte Jonathan einwerfend wissen. »Ein bisschen. Ich habe mal gelernt, dass die Damen auf mehr Felder springen können als der schutzsuchende, rochierende König. Aber diese en passant und Pferdchenhüpfregeln fand ich auf Dauer zu umständlich.« In Jaffa angekommen, brach der Schachvirus vollends aus. Ziegler besorgte von Damkani ein Holzbrett mit Figuren, um Schätzle zu zeigen, wer der Stärkere ist. Elisabeth ließ sich allerdings nicht bezwingen und hatte in einer zweiten Partie auch Jakob kurz vor dem Matt, bis dieser den Untergang aufhaltend die Essenszeit für angebrochen hielt. Darauf mischte sich Einstein ins Geschehen ein, um ebenfalls den Kürzeren zu ziehen. So wurde kurzerhand ein Turnier, jeder gegen jeden, der will, ins Leben gerufen, aus dem sich Jonathan wohlweislich heraushielt. Sein Kommentar lautete, dass Jesus Christus durch Kreuz und Auferstehung den größten Sieg über Sünde, Krankheit und Tod bereits errungen hat und den Schlüssel des Hades in seiner Hand hält. Die ausländischen Gäste verweilten eine Woche in dem an einen alten Missionarsfriedhof angrenzenden Einfamilienhaus in Jaffa. Neben den geistlichen Teilen, bestehend aus Lobpreis, Gebet, Bibelarbeiten und der Verbreitung der guten Nachricht, boten sich viele weitere angenehme Freizeitaktivitäten an. Phoebe genoss es, wiederholt mit Jonathan in den naheliegenden Ganha-Piska-Gipfelgarten zu spazieren, um die großartige Aussicht auf die Tel Aviver Bucht auszukosten. Die malerische Idylle des Palmenparks lieferte die spirituelle Kulisse für unsinnliche, platonische Gespräche. Peinlich berührte die Lustwandler die auf der Wiese heftig knutschenden Schätzle. Christoph Ziegler fühlte sich neben dem Rasensport im Wasser bestens aufgehoben. Durch sein regelmäßiges Krafttraining hatte er ein für sein junges Alter beachtliches breites Kreuz entwickelt.
Seine sportliche Brust- und Oberarmmuskulatur stellte er gerne am Badestrand von Tel Aviv vor allen Leuten durch seine Handstandkunststücke zur Schau. Jonathan, magst du nicht mehr planschen und etwas von diesen Schwarzenegger-Pulverproteinen einnehmen? Fragte sich die sonnende griechische Leibeskultur-Befürworterin. Nein, danke, ich versuche, im Gegensatz zu Arnold, ohne Vitamin B erfolgreich durchs Leben zu kommen und habe als leichtathletisches Ideal die kenianischen Läufer zum Vorbild, konterte der im Schatten liegende Eifersüchtige. Ein sportlicher Wettkampf anderer Art entwickelte sich. Der widerstandsfähige Jakob Damkani forderte den übermütigen Adonis Ziegler zum Schwimmmarathon heraus. Anstelle die Strecke nach Jaffa zu Fuß zurückzulegen, versuchte der unermüdliche Endvierziger, den schaumschlagenden Anfangszwanziger im Wasser nass zu machen und zu düpieren. Die alte unterschätze niemals dein Gegenüberweisheit sollte sich wieder bewahrheiten. Ein anderes Problem ergab sich für den heftig protestierenden Jonathan, als Phoebe und Elisabeth sich von zwei feschen fremden Jünglingen in ihr Ruderboot einladen ließen, um das Geschehen vom Meer aus zu beobachten. Er spürte, dass bei der Sache etwas nicht stimmte. Die prompte Bestätigung zeigte sich, als das Schlauchboot ins offene Meer abdriftete. Der mit seinem Fernglas spähende Bademeister zeigte in seinem überhöhten Holzhäuschen vollstes Verständnis für Jonathans Bedenken. Denn die Signalfarben-Bikinis von Schätzle und Leontopoulou waren gerade eben unfreiwillig durch die beschnittenen Bengel über Bord gegangen. Die gemeinsame Verfolgung der Oberteile mit zugehöriger Rettung der barbüßigen Badenixen nahm mit einem Außenborder ein zügiges Ende. Der majestätische Spion Fischer fühlte sich in seinem imitierten Krokodilspoloshirt wie der König oder Märchenprinz Charles, weil ihm die zwei spärlich bekleideten Diana, Fruchtbarkeits- und Jagdgöttinnen, gleichzeitig um den Hals fielen. In so einem polygamen Moment würde es sich lohnen, zum Islam zu konvertieren, überlegte der für kurze Zeit vergötterte Untergangsprophet, der tröstend die kullernden Tränen von Phoebes erschauderten Wangen abwischte. Im alten Hafen von Jaffa andockend fiel Elisabeth ihrem abgehängten, untergegangenen Christoph um den Hals, der ebenfalls im weiten, welligen Meer seine Grenzen aufgezeigt bekam. Die abendliche Schabbatfeier vergegenwärtigte durch Wein und Matzen das Pessachfest und erinnerte Jonathan an eine historisch bedeutungsvollere Befreiung und Meeresdurchquerung. Dem seit alters her verwöhnten Sieger gefiel es, auf der Gewinnerseite des Lebens zu stehen. Er erhoffte sich für das Volk der Juden, dass sie bald wie Rebekka den Schleier vom Gesicht genommen bekommen, um auf den Bräutigam Isaak übertragen Jeschua zu treffen. Oder sie sollen gleich den 11 Stammesfürsten in ihrer Not erkennen, dass ihr verkaufter in die Fremde gegangene Bruder Josef als Vorschattung Jeschuas der königliche Retter ist. Der an Zeder erwartete wiederkommende Elia, glaubte Jonathan, ist als Sohn des Zacharias und der Elisabeth längst erschienen. Denn es verstummte nicht wieder der Täufer, dem der Kopf abgeschlagen wurde. Johannes erläutert heute noch im Evangelium und wie auf einem silbernen Tablett: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Zeit in den Ferien geht meist viel zu schnell vorbei, doch Jonathan sehnte sich beim folgenden Parkspaziergang in den Passagierraum eines überfliegenden Jets, wo er Phoebe einen 5-minütigen Zungenkuss geben wollte. Die aufmerksame, clevere Flugbegleiterin hielt durch ihre Beziehungen später eine Überraschung parat. Weniger verwundert zeigte sich Jonathan, als er in der Dunkelheit Christoph beim schmusenden Versteckspiel auf einer Parkbank entdeckte. »Ihr Lieben, habe ich euch schon die Ballade von Maxim Trächtig vorgetragen? Bitte nimm Rücksicht auf unsere Gefühle und verbreite nicht wieder eine von deinen Frankenstein-Horrorgeschichten«, bat Schätzle. »Ja, Jonathan, wir haben auf den Meereswogen genügend Leid erfahren«, pflichtete Phoebe bei. »Ich verstehe gut, dass ihr auf meine Warnungen nicht hören wollt. Ich persönlich wünsche mir mindestens 3 Kinder und ihr? Lenkte Fischer die Unterhaltung in ein anderes Fahrwasser. In meine Lebensplanung passt höchstens ein Quälgeist. Das müssen wir noch ausdiskutieren, war sich Phoebe sicher. Ich muss erst einmal mein Theologiestudium beenden. Bei den 6 Anabolika-Pillen, die ich täglich schlucke, brauche ich mir keine Sorgen um meine Fruchtbarkeit zu machen, wusste der Apotheker im Bodybuilder. Christoph, dann versuch eine Hormonpille für den Mann wegzulassen. Die Zahl der Barmherzigkeit ist sowieso 5, hatte die begnadete Elisabeth, als sie sich vor 5 Monaten zurückzog, in der Bibel herausgefunden. Und in der Tat würden die Hochzeitsglocken für alle 5-1 im nächsten Jahr läuten. Von den Parkspaziergängern traten sogar 5+1 in den Ehebund ein. Der weltweit wirkende Jakob Damkani hatte nicht alleine die Vision, mit dem Missionswerk die Posaune zur Rettung Israels, das zweite Nahekommen des Bräutigams Jeschua HaMashiach anzukündigen, sondern er befand sich im kühlen Garten wandelnd selbst auf Brautschau. Die zu überzeugende Blondine an seiner Seite diskutierte mit dem Gottesstreiter so laut, dass die gemeinsame Zuneigung Jonathan nicht verborgen blieb. Mit der fleißigsten Posaunen-Elisabeth schickte der Herr Jakob einen besonderen Segen aus Deutschland. Ihre gemeinsame Vision, ein größeres Haus als Ort der Einheit zu bauen, erfüllte sich unlängst durch das 5-stöckige Hotel Gilgal in Tel Aviv. Phoebe und Schätzle machten sich einen Spaß daraus, ihren Untermietern die Füße aufzudecken und wach zu kitzeln. Der dürftige Terrassenschlafsaal durfte in Richtung Galiläa verlassen werden. Die Reise von Petrus zum Hauptmann Cornelius wiederholend, waren die Touristen bald mit ihrem Reisebus in Caesarea angelangt. Die Kreuzfahrerruinen, das Amphitheater und das Aquädukt boten eindrücklichen Altertumsunterricht. Auf der Weiterfahrt nach Haifa erklärte Einstein, dass neben dem in römischer Gefangenschaft lebenden Paulus selbst der berühmte Jude und Geschichtsschreiber Josephus in seinem Testimonium Flavianium das wunderwirkende Leben Jesu bezeugte. Durch die Lektüre von Werner Kellers Buch »Und die Bibel hat doch recht« wäre es ihm als Wissenschaftler aufgrund der vielen archäologischen Beweise leichter gefallen, dem Wort Gottes zu vertrauen. Inzwischen sei ihm mit Hilfe seines Computers ebenfalls gelungen, die göttliche Inspiration der Bibel mathematisch zu beweisen. Iwan Panin hätte schon vor 100 Jahren von Hand errechnet, dass der erste Vers der Tora am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde nicht nur aus 7 Wörtern, gleich den 7 Tagen der Schöpfungsgeschichte, sondern aus über 28 anderen 7er Mysterien besteht, wenn man die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets mit ihren Zahlenwerten berücksichtigt. Seine welterschütternden Entdeckungen wurden von der Öffentlichkeit mit dem absurden Argument abgewiesen, andere Texte und Sprachen würden dies auch hergeben. Wenn ich dir zuhöre, Walter, wird mir ganz schwindelig. Können wir nicht das Thema wechseln? Bat Phoebe. Okay, dann verlasse ich Mathe und erteile Erdkunde und Biounterricht, fuhr der Professor fort. Die Scharon-Ebene hier ist das am dichtesten besiedelte Gebiet Israels. Sie wird intensiv landwirtschaftlich genutzt zum Anbau von Honigäpfeln, Zitrusfrüchten, Avocados, Baumwolle, Gemüse und Wein. Die kultivierte Scharonfrucht, die von der Gattung der Kaki-Ebenholzbäumen geerntet wird, gab der Ebene den Namen. Der wissenschaftliche Name Diospyros Kaki bedeutet so viel wie Frucht des Zeus. Der genervte Leontopoulou entglitt. Jetzt lässt der Historiker unseren olympischen Gott durchs Feuer kacken? Einstein, du bist von Sinnen, das große Wissen bringt dich um den Verstand. Der gefrustete Walter drehte sich zur Seite, wo ihm seine Fremdsprachengemahlin Silvia zum Trost flüsternd einen Kuss auf die Wange gab. Vom Genie zum Wahnsinn ist es vermutlich nicht weit, mischte sich Jonathan ein. Liebste, für mich bist du die schönste aller Rosen von Scharon. Eine besonders hübsche und wenig dickköpfige Scharon, die jetzt 3 Kinder hat, ist mir in Phönix zum ersten Mal begegnet. Darf ich dir von der bekehrten Hexe erzählen? Jonathans spannende Erlebnisse der USA-Reise fand die angebetete Prinzessin aufschlussreicher. Bunt ausgemalte Märchen sind oft schöner als die Wirklichkeit des grauen Alltags. Die deutsche Siedlung in Haifa zeugte von Protestanten, die in Nordisrael den Weltuntergang erwarteten. Besonders hartgesottene süddeutsche Templer erbauten in der Mitte des 19. Jahrhunderts als lebendige Matthäus 6,33 Steine ihre Häuser. Als Waffen trugen sie nicht ritterliche Schwerter und Schilde, sondern Nächstenliebe und Vergebung. Damit seine nützliche Untertanen nicht gänzlich ins gelobte Land abwanderten, schuf König Wilhelm I. von Württemberg als Sammlungsstätte das heilige Korntal. Die Pietisten bekamen bereits 1819 ein Steuerprivileg und wurden vom Wehrdienst und Eiden befreit. Die große Hafenstadt Haifa bildet mit ihren terrassenförmig angelegten persischen Gärten einen besonderen Anziehungspunkt für Touristen. Ein Wahrzeichen ist der im Zentrum des Karmelhangs befindliche Schrein des Babs. Wie viele Religionsstifter wurde Sayyid Ali Muhammad von seinen Landsleuten hingerichtet. Anstelle die Stufen zu dessen Friedhof zu erklimmen, überredete Elisabeth Schätzle die Reiseleitung, die Begräbnisstätte ihres Vorfahrens Christian Feuerbacher zu besuchen. Dort traf sie zu ihrer großen Überraschung auf Julia Rüger, die einen kurzen Abstecher zum Grabstein ihres aus Bernhausen ausgewanderten Großvaters machte. Die meisten Teilnehmer warteten wie der nichtsahnende Jonathan in dem gleich weiterfahrenden Bus. Das nächste Ziel war der 1963 durch Schwester Emma Berger entstandene christliche Bet-El-Kibbutz von Zichron Jakob. Jakob deckte sich in dessen Arche Noah Fabrikverkauf mit Gänsedaunen ein und ließ diese in ein Baumwollleintuch nähend einpacken. Einstein erkundete ein vor Chemieangriffen schützendes, abgedichtetes Sechs-Personen-Zelt, dessen handbetriebenes Filtersystem für saubere Atemluft sorgte. Auf wenig Verständnis stieß bei Jonathan die von den schwäbischen Tüftlern entwickelten Bunkerentlüftungssysteme, da der erste Petrus sowieso die Zerstörung der Elemente durch Feuer vorhergesagt hatte und das atomare Vernichtungspotenzial die Erdbewohner viermal auslöschen könnte. Der spätere von Saddam Hussein angeordnete Beschuss durch irakische Scud-Raketen sorgte dafür wie geplant für kräftige Umsatzzuwächse bei den Nischenanbietern. Jonathans eigene passive Einstellung änderte sich beim folgenden Besuch der nördlichen Grenzstadt von Kiryat Shmona, als die Libanon-Erkunder wegen eines überraschenden achtfachen Katyusha-Raketenbeschusses im Kellerschutzraum Zuflucht nehmen mussten. In dieser Todesangstsituation wurde das Kuschelverbot von Ulf Guderner aufgehoben. Seine aus Uppsala stammende Sekretärin und Schriftstellerin Angela Berit Eckmann war dermaßen eingeschüchtert, dass sie sich Ulf um den Hals warf. Der kühle Schwede taute sichtlich auf, indem er ebenfalls die Mitarbeiterin an den Schultern streichelte. Elisheva, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der blonden Angela Berit aufwies, behauptete, dass viele männliche Singles verklemmt gegenüber den Gefühlen und Zuneigungsbedürfnissen der in sie verliebten Frauen seien. Sie müssten erst von Gott in lebensbedrohliche Situationen gebracht werden, damit sie von ihrer Blindheit geheilt werden. »Ich bestimmt nicht«, sagte Jonathan, der Phoebes Samtpfote anpackte. Die jugendlichen Schätzlers zogen es vor, sich auf die Toilette zurückzuziehen, weil sie es vor lauter Aufregung nicht mehr aushielten. Das nächste Übernachtungsquartier, ein Campingplatz am See Genezareth, bot eine romantische Kulisse für die vier Liebespaare. Jakob und Elisheva hatten mit dem am flachen Trinkwasser liegenden Kiesstrand eine gute Wahl getroffen. Die Umgebungstemperatur und das Wasser war so warm, dass man baden oder im Tanga den Sonnenuntergang beobachten konnte. »Phoebe, jetzt bin ich im toten, roten, mittel- und galiläischen Meer geschwommen. Wie findest du das?« erkundigte sich Jonathan. »Den Urlaub in der Gruppe habe ich mir anders vorgestellt«, befand die an der Seite Sitzende. »Ich finde es gemein, dass ich nicht mit dir im toten Meer baden konnte.« »Das können wir ja nachholen, wenn wir verheiratet sind«, glaubte Jonathan. der mit Elisabeth schunkelnde Christoph schien, unterm Wasser zu aufdringlich zu werden. Denn Schätzle flüchtete ans andere Ufer. »Phoebe, ich schlage einen Partnertausch vor. Du beteiligst dich am Wettschwimmen mit Christoph und ich messe mich mit Jonathan bei einer Privatpartie im Schach.« »Okay, Abwechslung und etwas mehr Sport tut gut«, zeigte sich die übers Löwenzahngras davon eilende Leontopolo einverstanden. »Warte, Liebste, ich war in der Sportkompanie in Warendorf, das habe ich dir noch gar nicht erzählt«, rief Fischer hinterher. »Echt? Warst du Angelzielwerfer oder gut im Dauerlauf?« zeigte Schätzle wertschätzendes Interesse. »Oh ja, ich habe viele Spitzensportler in der Kantine und im 5000-Meter-Lauf abgehängt. Was mein einstiges Hobby war, sage ich dir am Ende der Partie.« Elisabeth und der kiebitzende Einstein waren nicht wirklich erstaunt darüber, dass der Ex-Weltmeisterschaftsträumer gewann. »Ich habe Jonathan in die Schachgemeinschaft Fasanenhof gebracht, wo er immer besser wurde«, wusste Walter Stein, und Schätzle gab zu. »Und ich habe schon als Azubine nicht nur begeistert seine Lehren über das Bankwesen, sondern auch seine Bundesliga-Partie nachvollzogen. Aber warum hast du mir nie gesagt, dass du Schach spielst?« wollte Jonathan wissen. »Weil du dich ohnehin vom Wettkampfsport verabschiedet und kein Interesse an meinen Briefen gezeigt hast«, war das Argument der Mädchenmeisterin. In der Nacht hatte Jonathan einen Traum nach dem anderen, in dem ein von ihm gebautes Kartenhaus immer wieder zusammenfiel. Beim Aufwachen in seinem Schlafsack fühlte er sich richtig durchgeschüttelt und durcheinandergewürfelt. Wie gut es ist zu wissen, dass viele nächtliche Trugbilder aus der Seele kommen. Ein tiefes Unbehagen legte sich auf Jonathan in den Morgenstunden. Über Jakobs Absicht, die israelischen Soldaten auf den Golanhöhen zu besuchen. Ihm wurde immer wieder mulmig zumute, sobald er den jungen Leuten mit ihren Tarnanzügen und Gewehren auf der Straße begegnete. Aber nun nahm Schaul, der Busfahrer, zunächst Kurs auf den Berg Hermon und das 1000 Meter hochgelegene Vulkanplateau. Das Passieren von zerbombten syrischen Geisterstädten sorgte für weitere Beklemmung bei dem stillen Beobachter. Den ersten Halt machte die Gruppe bei einem Panzerwrack aus dem Sechstagekrieg von 1967. Die Stimmung verbesserte sich. Schätzle kletterte auf das Kanonenrohr und immer mehr Damen taten es ihr gleich, um auf ein Foto zu kommen. Jesus war ein Pazifist, meldete trotzig Fischer. Stimmt, denn seine wahren Nachfolger haben nicht mit Schwertern gekämpft, weil sein Reich nicht von dieser Welt ist, stimmte der Kriegsgegner Einstein zu. Guderner entgegnete einen konträren Jesus-Ausspruch. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das bezieht sich auf Kämpfe und Entzweiungen der eigenen Familie, weil Jesus fordert, ihn mehr zu lieben als Vater und Mutter, beendete der fahnenflüchtige Damkani die Diskussion. Jakob führte den mit Israel-Nationalflaggen ausgestatteten Korps ein Stück weiter im Bus zu intakten Panzern und Geschützen. In seiner typischen aufgeschlossenen und kühnen Art verkündigte er vor dem Zahal-Kommandant den Anlass der internationalen Visite und bat darum, von der Gitarre begleitete Shalom-Lieder vortragen zu dürfen. In seiner typischen aufgeschlossenen und kühnen Art verkündigte er vor dem Zahal-Kommandant den Anlass der internationalen Visite und bat darum, von der Gitarre begleitete Shalom-Lieder vortragen zu dürfen. Diese Abwechslung war in der staubigen Umgebung willkommen. Jonathans Abneigung und Zurückhaltung war unbegründet, denn nach den hebräischen Songs ergaben sich viele freundschaftliche Gespräche zwischen den ausländischen Besuchern und den ihr Leben riskierenden Wehrdienstpflichtigen. Deshalb übte die Truppe das Manöver gleich nochmals ein, an einem weiteren trockenen Sammlungsort. Als der Bus die Rückfahrt hinunter zum See Genezareth antrat, durchquerten die Ausflügler blühende Landwirtschaftsanwesen. Neben den Apfelplantagen wächst auf dem fruchtbaren, vermienten Boden einer der vorzüglichsten Rebsorten, wusste Einstein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Jonathan,
kosten wir den Golan-Traubensaft in einer Taverne aus? Udo, mein Opapa, hat selbst mit 66 Jahren Spaß daran, regte Phoebe an. Freilich, im Wirtshaus, da fängt das Leben an. Walter, wo werden wir in dieser verlassenen Landschaft fündig?
Jonathan erkundigte sich weiter. Ob die 2000 berauschten Säue über den Südosthügel in den See stürzten?
Ja, das ist die Gegend der Gerasener, wo Jesus den einst angeketteten Nudisten von seinen Dämonen befreit hat, tippte der in München promovierte Stein.
Wenn das der Bayerische Tierschutzbund erfährt, verbannen die Kruzifixe aus den öffentlichen Gebäuden in die Justizvollzugsanstalten, mutmaßte Phoebe. Da man die in die Schweine fahrende Legion nicht sehen konnte, wäre Jesus aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Die Leute hatten trotzdem so viel Furcht vor ihm, dass sie den Befreier darum baten, wegzugehen, erinnerte sich Sylvia.
Der anvisierte, einst heftig umkämpfte Kibbutz von Engef lud zur Besichtigung der Kuhställe ein. Bei dem Anblick von so viel Fleisch und Milch bot sich die Einkehr in das prämierte Ausflugslokal an, wo 6 fränkische Volontäre Wein und Fisch auftischten. Wenn ich eine Hochzeitsreise mache, danach Kana. Was meinst du, Jonathan? Fragte die künftige Braut, die einen aus sündhaft teuren Barkan, Altitude, Cabernet, Sauvignon und Wasser bestehenden Weinschorle mixte.
Mit dir bin ich immer auf der richtigen Höhe. Zur Eroberung würde ich dich selbst im Golanpanzer von Kanaf ehelichen, war die Idee des reinen Wein einschenkenden Mundschenks. Die Stimmung stieg, zum fröhlichen Abschied tanzte und sang die Gesellschaft im Freien ein Havana Gila. Elisabeth nutzte die glückliche Gelegenheit, um ein paar Taschenbuchbiografien von Jakob unter die erwachten Kibbutznik-Brüder zu bringen. Ein heftiger Streit mit einem Jeschu-Schwein rufenden religiösen Papa war die Folge. Laut israelischem Antimissionsgesetz hätte seine 15-jährige Tochter ein solches Gute-Nachricht-Zeugnis nicht angeboten bekommen haben dürfen. Der handgreifliche Versuch, Lamkani dafür zur Rechenschaft zu ziehen, scheiterte an Schaul, dem busfahrenden Verkehrsminister, der kurzerhand seine Pistole zückte und auf diese Weise die zügige Heimfahrt ermöglichte. So nahm ein weiterer unvergesslicher Tag mit dem abendlichen Bad am Campingplatz ein gutes Ende. Das folgende Ferienprogramm am tiefstgelegenen Süßwassersee der Erde war einer der Höhepunkte der Reise. Jesus, der Mann aus Galiläa, wählte neben seinen Jüngern die Seegegend als Zentrum seines Wirkens aus und hinterließ dort in den Evangelien viele seiner Spuren. Der Berg der Seligpreisungen im Norden bot einen herrlichen Blick auf das ruhige Gewässer, dessen auffrischende Winde in der Lage waren, die Wellen gefährlich aufbrechen zu lassen. In dem schönen Garten unterhalb des achteckigen Gotteshauses wurde Jonathan von Jakob eingeladen, eine Andacht über die Bergpredigt zu halten. Die folgende Bibelauslegung handelte von dem radikalen Lebensstil eines Heiligen. Jonathan behauptete, dass jeder Gläubige nicht richtender Pharisäer, sondern mit Christus regierender König und Priester sein soll. Ein wahrer Jünger habe sich an die Forderungen der größten Rede von Jesus zu halten, wenn er den Willen des himmlischen Vaters tun will. Dann wäre Gott im persönlichen Leben durch sichtbare Zeichen und Wunder erfahrbar. Nach dem anschließenden Abstieg zum Besuch der Brotvermehrungsbasilika in Tapga bestaunte der Hobbyfotograf Jonathan das gut erhaltene Mosaik mit dem Brotkorb und Fischen und fragte: »Ulf, kannst du mir sagen, warum das nur 4 statt 5 Brote sind?« Der Angela Berit seine volle Aufmerksamkeit und sympathieschenkende, eng umschlungene Schwede wusste keine gescheite Antwort. »Klar, wenn du mir erklärst, warum Jesus hier einmal 4000 und dann wiederum 5000 Männer satt gemacht hat.« Einstein, der Zahlenfanatiker, subtrahierte. »Ein Brot fehlt, weil die örtliche Versammlung des 4. Jahrhunderts es in der Abendmahlfeier brach. 4000 ließen 7 Körbe übrig, und 5000 12 Handkörbe Brot, Versteht ihr das nicht? Wenn ich dir zuhöre, verstehe ich geistig Arme immer nur Bahnhof, diskretierte Phoebe. Auch das schwache Geschlecht kann die Symbolik der Gleichnisse verstehen, bemerkte die selige Sylvia. 4 spricht von der Erde und 7 von der Fülle. 5 von Erbarmen und 12 von Regierungsautorität. Für mich will Gott damit sagen, dass er die ganze Menschheit vollständig versorgen kann, wenn seine Nachfolger sich um die Hungernden kümmern. Nahrung ist genug für alle da. Die heute Herrschenden wollen sie nur nicht verteilen. Jetzt wird mir klar, warum Jesus betonte, dass die Jünger sich nicht um das Essen sorgen, sondern sich vielmehr vor den durchsäuernden Lehren der Sadduzäerteufel hüten sollten, bekam Elisabeth eine Erleuchtung. Der mit ihr verkehrende Theologiestudent Christoph artikulierte: So einfach ist es nicht, denn laut der lutherischen Reformation gibt es ein geistliches und ein weltliches Reich. In der Zwei-Reiche-Lehre des 20. Jahrhunderts steht das Evangelium nämlich mit der Sünde im Streit. Wenn wir die Bibel zu wörtlich nehmen, werden wir schnell zu Aufständigen und Ketzern. Das bin ich schon lange in den Augen vieler. Lasst uns die Franziskaner in Kapernaum besuchen, gab Jakob die Richtung an. Dem biblische Flüche und Haus des Petrus auf den Grund gehenden Jonathan wurde im zerstörten ehemaligen Fischerdorf Kapernaum klar, dass wenn der Herr etwas sagt, er es auch tut. Jedenfalls sprechen Chorasin und Bethsaida, die die Werke ihres Erlösers ablehnten und ebenso in Schutt und Asche gelegt wurden, heute noch eine deutliche Sprache. In dem am Westufer gelegenen Kibbutz Ginosar ergab sich die Möglichkeit der leiblichen Stärkung. Neben dem anschließenden Film über die archäologisch bedeutsame Entdeckung eines 1986 aus dem Schlick geborgenen circa 2000 Jahre alten Bootes konnten die Originalplankenreste sowie ein anschaulicher Nachbau besichtigt werden. Ein findiger Museumsprofessor versicherte: Jesus sei nach seiner Verbannung damit weiter über den See gefahren, bis es im Sturm untergegangen ist. Walter Stein empfahl seinem Kollegen, vor dem weiteren Dozieren erst den Wüstenschiffschein auf der nahe gelegenen Kamelranch zu machen. Ein Teil der Gruppe ging darauf zum Reiten und der andere ließ sich kleine Boote aus. Der abermals verkitzelte Jonathan erfreute sich im Tretboot an den vom Wasser reflektierten goldenen Sonnenstrahlen und an seine anhänglichen Auserwählten. »Ich wünschte mir, ich könnte jede Sekunde mit dir für die Ewigkeit einfrieren«, sinnierte der einhellige Poet. »Ich würde gerne mit dir verschmelzen, stellenweise, diskontinuierlich, aber nicht für immer«, fantasierte die legere, ungebundene Phoebe. Ein anderes Naturschauspiel bot die stoßweise aufgeführte Multivisionsshow »Das Galiläa-Experiment« in einem christlichen Ladenzentrum in Tiberias. Die Schönheit und Artenvielfalt der Natur verdeutlichte daran die Existenz des Schöpfers von Himmel und Erde. Nachdem sich die Touristen mit allerlei nutzbringenden und unbrauchbaren Souvenirs eingedeckt hatten, begaben sie sich ins benachbarte China-Restaurant. Das reichhaltige Reisbuffet erinnerte Jonathan mehr an die deutschen Gepflogenheiten als an seinen dampfgegarten Hongkong-Aufenthalt. Was stand da am Ende auf seinem Glückskekszettel-Zitat? »Versäume nicht das kleine Glück, um auf das große zu warten.« In der Nacht betrachtete der schlaflose Fiktionsstar die Sterne. Er überlegte sich, ob seine Wege im kleinen oder großen Wagen vorgezeichnet sind. Was hatte diese Lamborghini-Diablo-Verführerin vorher gesagt? Er würde innerhalb von 24 Stunden auf die ihm vorbestimmte Frau treffen, da hatte sie sich wohl gründlich mit der Zeit geirrt. Genauso wie Christoph und Ulf, die sich bis in die Morgenstunden mit ihren Partnerinnen unterhielten.
Nach dem Frühstück bekamen die Klatschpaare erst einmal einen Rüffel von Jakob Damkani für die Palaver-Ruhestörung. Die Freizeitteilnehmer hätten dringend Erholung nötig, da in der kommenden Nacht der größte Evangelisationseinsatz bevorstünde. Eine biblische Lehre über Gideons Sieg gegen die Philister folgte. Das Lager wurde abgebrochen. Vergnüglicher gestaltete sich die Nord-Süd-Passage mit dem Ausflugsschiff über den See Genezareth. Jonathan neckte Schätzle auf dem Oberdeck. »Du kannst wohl von Christoph nicht genug bekommen und hältst mit deinem Geplaudere die ganze Sippschaft wach.« »Du irrst dich, denn ich habe heute Nacht vorgeschlafen. Fischer, du hast dir selbst ein Klatschweib geangelt.« Die griechische Sonnenanbeterin errötete auf dem Oberdeck im Gesicht. Prompt wurde der misstrauische Jonathan auf den grinsenden Verehrer Ziegler eifersüchtig. »Christoph, wir beide sind doch seit dem Schülerkreis und der Englandreise beste Freunde und würden uns nie beklauen, oder?«
»Klar, Kumpel, ich entsinne mich gut an die Romanze mit Helen Richards und deren blümchenhaften Ausgang. Wir beide haben doch denselben Mentor und Lehrer«, erwiderte der Verbündete.
»Jonathan, du darfst nicht alles so eng sehen. Dann kommst du viel besser durchs Leben«, erhallte die Phoebe-Philosophie. Ein schweigsamer Spaziergang von der Bootsanlegestelle bis zur für den Tourismus erschlossenen Taufstelle Jardenit schloss sich an. »Die Dinge sind manchmal anders, als sie zu sein scheinen«, gab Jonathan verdrossen nach einer Weile weiter. »Richtig, betrachtete den kommerziellen Ort hier und vergleiche ihn mit der überlieferten Stelle bei Jericho und Helle kommt ins Dunkel deiner Gedanken«, stimmte Einstein zu. An der braun-grünen Brühe des vorbeifließenden Jordans hatte sich eine Menschenmenge versammelt. 200 Täuflinge trafen die Entscheidung, die Stufen an einem Geländer hinunterzugehen, damit sie ein amerikanischer Wunderprediger nacheinander untertauchen kann. Ein von Fernsehkameras aufgezeichneter Bittgesuch an die Partner des Missionswerks um Spendengelder für kostbare Seelen folgte. Der in Israel gebürtige Tele-Evangelist warb für seine neuesten Kreuzzüge. »Hilft er mit dem Geld den Witwen und Waisen oder Armen und Bedürftigen?«, fragte Jonathan einen mit Goldketten behangenen Leibwächter. »Of course, selbstverständlich. Sein Wunsch ist, einen riesigen Truppenübungsplatz in Indien zu mieten, um die größte Menschenansammlung der Geschichte zu dirigieren. Es gelte nämlich den Rekord eines Polen auf den Philippinen und den eines Deutschen in Nigeria zu schlagen.«
Die Leute klatschten und jubelten auf Handzeichen für Jesus.
»Bekommt denn Christus wirklich die Ehre dafür?«, hakte Jonathan unüberhörbar nach. »Taste nicht den Gesalbten des Herrn an«, lautete der am Kragen packende, wegweisende Entfernungsgrund des Zwei-Zentner-Mannes. Fischer hatte sowieso keine Lust, wie die anderen, eine leere Flasche mit dem heiligen Wasser zu füllen und mit nach Hause zu nehmen. Die im jüdischen Shop angebotenen, überteuerten Andenken bereiteten Jonathan genauso wenig Freude wie das Mittagessen. Der Gefrustete fastete lieber. Der letzte Nachmittag an der Küste des Galiläischen Meers diente ohnehin der Erholung. Die außergewöhnlichste Verschenkaktivität kündigte sich am Schluss der Freizeit an. Eine nicht endende Anzahl von Fahrzeugen schlängelte sich mit zahlreichen jungen Leuten an der überlasteten Uferstraße entlang. Das Kinneret Rock Festival zog 6000 einheimische Musikfans in den Bann. Ein großes, umzäuntes Gelände direkt am See war die Bühne für mehrere israelische Bands, die von 20 Uhr bis 5 Uhr nonstop melodischen Lärm machten. Das Posaunenteam hatte eine Palette mit Billy Graham-Büchern organisiert. Der Titel des in Ivrit modernhebräisch übersetzten Bestsellers lautete »Friede mit Gott«. Bei der Bildung von neuen Zweierteams wollte der gute Jakob ebenfalls für Ruhe und Frieden sorgen, indem er die ihm bekannten Liebespaare trennte. Jonathan bekam Elisabeth, Ulf Phoebe, Christoph Elisheva und Damkani selbst Angela Berit als Verteilpartner zugeteilt. Mit einem Matana-Geschenkausspruch überreichte Schätzle Haufen weiße Bücher, die häufig im nächsten Mülleimer landeten. Die Freaks waren mehr am dröhnenden Sound als an schöner Belletristik interessiert. Hinzu kam, dass die einheimischen Sicherheitskräfte ebenso wenig Verständnis für die Weitergabe von fremden Informationen zeigten. Immerhin nahmen die Sanitäter eines David Magen Adam Rettungsfahrzeugs dem gekrümmten Jonathan aus Mitleid eine ganze Rucksackladung ab. Elisabeth freute sich hinterher darüber, dass sich nun das ganze Krankenhaus bekehrt, während ihr brummiger Untergebener sich lieber als CVJM-Altpapiersammler betätigen wollte. Der erleichterte Spaziergang führte an einem Mädchen vorbei, das so entsetzlich schrie, als ob es vergewaltigt würde. In der Finsternis hatten sie vier Männer umzingelt und machten sich an ihrem Bauchnabel und Armen zu schaffen. Der wagemutige, einschreitende Jonathan vergaß nie den Anblick ihres entsetzten Gesichts. Seine Bemühungen um Hilfeleistung blieben jedoch erfolglos. Die schmerzempfindliche Jungfer war fest entschlossen, sich simultan piercen und tätowieren zu lassen. Nichts änderte daran ein verkehrsregelnder Polizist, dessen nächste Handlung war, den Deutschen das Bücherverklopfen unter Androhung von Strafe zu verbieten. Die Nacht gestaltete sich in der Tat sehr lange. An einem Geheimdepot füllten die Verteiler ihre Taschen nach und trafen auf Phoebe und Ulf. »Wie geht es euch so?«, wollte Jonathan wissen. »Danke, könnte besser sein. Es läuft eher unterkühlt hier«, antwortete der Schwede. Die ermüdete Phoebe flüsterte Jonathan ins Ohr. »Kannst du mir erklären, warum der Priester meine ganze Kindheitsgeschichte wissen will?« »Vielleicht benötigt er die Daten am Tag deiner Trauung«, schmunzelte ihr Verehrer. Einige der Beteiligten machten es sich, wie die Steinfamilie, in ihren Schlafsäcken am Seeufer gemütlich. Die an einem Brot nagende Schätzle wollte sich andererseits nicht zur Ruhe legen. Die Eifrige nahm ihren schwächelnden Angestellten an der Hand und legte weiter drauf los. Der Kreuzungspolizist mit Megafon rief mehrmals etwas Unverständliches zu Elisabeth herüber. Pseudo-Übersetzer Jakob Damkani beobachtete besorgt das Geschehen aus der Nähe, wollte sich aber nicht zu erkennen geben. Schließlich fragte der Ordnungshüter Jonathan auf Englisch, was sie wieder anstellen. Ein Buch in der Hand haltend, antwortete Schätzle zuerst. »Wir heben die weggeworfenen Abfälle auf.« Damit hatte die ihrer Festnahme entgehende Verursacherin nicht einmal Unrecht. Jonathan bewunderte die spontane Elisabeth für ihre Entschlossenheit. Nach diesem Vorfall beschloss Jakob, eine Pause bis zum Ende des Rock-Festivals einzulegen. Mit den ersten Sonnenstrahlen am Morgen strömten die Besucher zurück zu ihren Fahrzeugen. Dies bot die Chance, die großen Reststände trotz allem an den Mann und die Frau zu bringen. Fischer und Schätzle fassten sich an den Händen, schlossen ihre Augen und baten den Herrn der ganzen Schöpfung um sein Eingreifen. Plötzlich kam unerwartete Hilfe von ungeahnter Seite. Ein schwarz gekleideter Rabbi mit der typischen Lockenpracht ließ sich mitverwickeln. Der Übergeistliche stellte sich auf ein Podest, wedelte mit der verführerischen Missionsschrift und warnte schreiend die Vorbeilaufenden davor, sie anzunehmen oder gar zu lesen. Gerade das machte die größtenteils säkularen Israelis, die sich von ihrem religiösen Establishment nichts vorschreiben lassen wollten, besonders neugierig. So fand die abgestandene Ware in Rekordgeschwindigkeit reißenden Absatz. Nach diesem erfolgreichen Kampf freuten sich die erschöpften Teilnehmer ebenfalls, die Heimreise antreten zu dürfen. Die Jezreel-Ebene durchquerend, wollte Guderner unbedingt die Felsen von Nazareth und den Berg der Verklärung besichtigen. Der messianische Jude Jakob hatte nicht die Absicht, einen Verkündigungskrieg mit den Großmoscheen verbreiteten Arabern in der Heimatstadt von Josef, Ehemann der Maria, zu entfachen. Der Schlachtplatz von Armageddon in der Ebene von Megiddo bot im Moment ein friedlicheres Ziel. Von weitem konnte man den anvisierten, markanten grünen Gebirgsrücken des abgesonderten Tabors sehen. Wie überall, wo sich etwas Besonderes in biblischen Zeiten abgespielt hatte, wurden Kirchen an der Stelle erbaut. Die 588 Meter hohe Anhöhe diente im Altertum dafür, fremde Götter wie den Baal anzubeten. Ulf erklärte auf dem Aussichtsturm der Verklärungsbasilika, dass laut der Überlieferung im Buch der Richter die Heldin Deborah diesem Brauchtum den Garaus gemacht hat. Das brachte mehr Sympathien bei Phoebe, die ihm nicht traute, ein. Sie stellte fest: Siehst du, Jonathan, wir Frauen sind halt doch mutiger. Meine Vision ist es, falsche Propheten zu enttarnen, wie Zauberer und Hexen im Leib Christi offenbar zu machen. Meinst du, eine Reinkarnation von Elia zu sein? Für mich klingt das größenwahnsinnig. Gott hat mir aber in einem Traum in England gezeigt, dass ich Manipulation, Herrschsucht und Eifersucht offenbar mache und sogar eine kommende Einheit in den Kirchen beobachten werde. Das war für die Ungläubige des Guten zu viel. Nicht so für den relativierenden Einstein und die Schriftstellerin Eckmann, die sich bei der Weiterfahrt viele Details von Fischer erklären ließen und aufschrieben. Die letzte Nacht in Israel verbrachten die Fernreisenden wieder auf der 1000-Sterne-Veranda in Jaffa. Jonathan war todmüde. So nahm er gar nicht wahr, wie der neben ihm Stellung beziehende Christoph sich heimlich mit einer Oberschläferin auf die benachbarte Missionarsruhestätte verzog. Dafür gab es vor der Abfahrt zum Flughafen die letzte väterliche Ermahnung von Jakob. Er hätte etwas mehr Respekt vor der Totenruhe im Vollmondschein erwartet. In christlichen Kreisen sollte es selbstverständlich sein, dass man sich auf Friedhöfen anständig benimmt. Die angesprochenen Schattengestalten wüssten genau, wer gemeint ist. Seltsamerweise gab Schätzle in der Flughafenhalle dem mit Arkia fliegenden Christoph ihre Kette und den Freundschaftsring zurück. Jonathan verstand die Welt nicht mehr und fragte: Sag mal, du scheinst dich sogar gut dabei zu fühlen, dass Elisabeth Schluss mit dir macht. Wie kommt das, Christoph? Ich habe dir vor dem Hinflug bezeugt, dass in Israel ein besonderes Geschenk auf mich wartet. Gestern habe ich es wirklich bekommen, verabschiedete sich Ziegler weiter in Rätseln. Die schönste Überraschung für Jonathan beim Swiss-Rückflug war, dass er in der Mitte von Phoebe und Elisabeth sitzen durfte. Eine Schweizer Reisegesellschaft mit zahlreichen Kindern löste das nächste Erstaunen aus. Julia Rüger nahm in der Mittelreihe vor Jonathan Platz. Das gibt es ja nicht, dass wir uns hier treffen. Ohne sie würde ich nicht im Flugzeug sitzen, bedankte sich Fischer bei der Verwaltungsfachangestellten. Zufälle gibt es immer wieder im Leben. Wie hat dir der Aufenthalt gefallen, Elisabeth? Fragte Rüger. Danke, geht so, Julia, war die knappe Antwort. Was, ihr kennt euch? Wie kommt denn das? Befremdete sich Jonathan. Klar, wir wuchsen von klein auf zusammen auf. Schließlich sind wir gleichaltrige Cousinen, erklärte Julia. Ich bitte um Ruhe. Meine Kolleginnen haben Aufmerksamkeit und Respekt verdient, Freunde, bat Phoebe die Flugbegleiterin, während routinemäßig die Sicherheitsanweisungen mit den Schwimmwesten aufgezeigt wurden. Als nach dem erfolgreichen Aufstieg in den Himmel die Gurte abgelegt werden durften, drehte sich Julia Rüger abermals um und sprach: Jonathan, ich darf doch du sagen, bei deinem letzten Amtsbesuch blieb kaum Zeit zur Unterhaltung, darum habe ich dir nicht verraten, dass ich dich gut kenne. Jetzt gib mal keine vertraulichen Informationen von mir preis, zeigte sich Schätzle besorgt. Das habe ich nicht nötig, weil ich eine neue Quelle der Berichterstattung gefunden habe, behauptete Julia bewusst. Ihr vier Turteltauben seid laut meinem unkontrollierbaren Ruf ziemlich kompliziert und unentschlossen. So, und warum 4? Wollte Phoebe wissen. Ist es nicht so, dass Phoebe mit Christoph, Christoph mit Elisabeth, Elisabeth mit Jonathan und Jonathan mit Phoebe anbandeln wollten?
Das zwitschern die Spatzen längst von den Dächern, gab Julia bekannt.
So, liebe Leserinnen und Leser, jetzt müsste jedem klar sein, wer wen heiratet, oder? Nach dem längsten Kapitel der Story, die Lebensfiktion des Jonathan Fischer, meinen die Autoren, eine Ruhepause verdient zu haben. Die spätere Auflösung wäre spannend und würde zusätzlich die Fantasie anregen. Hilfreich oder nicht, könnte dabei das Betrachten des analogen echten Hochzeitsfotos auf www.jonathanfischer.eu oder des Umschlags eines der 40 Romanexemplare sein. Also gut, weil heiraten so schön und romantisch ist, nehmen die weiteren Verwicklungen folgenden Verlauf. Elisabeth vergoss Tränen, Phoebe war sprachlos und Jonathan dachte nach. Auf einen Schlag machte es Klick in seinem Gehirn. Ein Film spulte sich in seinem Innern ab. Vor Jahren hatte er gebetet, eine starke Schachspielerin zu bekommen. Immer wieder scheiterten seine Beziehungen mit Frauen, die dieses Kriterium nicht erfüllten. Auf Charlies Hausdach bekam er ein Gesicht der Silhouette und in den Sinai-Bergen hörte er sogar die Stimme seiner Athleten. Niemand schluchzt und weint so, wie seine Vorgesetzte Schätzle, die ihr männliches Vorbild im gemeinsamen Hobby Beruf und Glauben bestens verstand. Wie konnte er nur so blind sein? »Elisabeth Schätzle, möchtest du mich heiraten?«
»Ja, du Esel!«
Phoebe organisierte aus der ersten Klasse 4 Gläser Sekt. Beim Anstoßen wollte die erleichterte Stewardess von Julia wissen, woher sie wusste, dass sie mit Christoph eine Beziehung angefangen hat.
»Dein Zukünftiger telefoniert öfters mit meinem Zukünftigen, mit dem ich öfters telefoniere«, erläuterte Rüger und fuhr fort. »Ich habe Markus Ruf über den Feuerflamme-Internet-Chat kennengelernt und mit ihm in der christlichen Disco in Reutlingen getanzt. Seitdem ist der beste Freund und Gebetspartner von Christoph auch mein bester Freund und Vertrauter.«
Der neben Rüger sitzende Schweizer Pastor schaltete sich ein. »Bevor ihr weitere sündhafte Interna ausplaudert, könnt ihr mir vielleicht erklären, welcher Israel-Reisender sich mit wem verloben will?« Schätzle zählte auf. »Ich verlobe mich heute mit Jonathan, dann Phoebe mit Christoph, Julia mit Markus, Angela Berit mit Ulf und Elisheva mit Jakob. Klar?«
»Klar, da ist ein großer Kindersegen zu erwarten. Ich empfehle zur besseren Vorbereitung einen Eheberatungskurs und schenke jedem zur Hochzeit mein Buch über das harmonische Familienleben«, neckte lächelnd Ivo.
Beim Zwischenstopp in Zürich fanden Jonathan und Elisabeth die passenden Ringe, um die Überraschung am Stuttgarter Flughafen bei der wartenden Verwandtschaft perfekt zu machen. Die Hochzeitsglocken läuteten 8 Monate später. Die Trauung von Elisabeth Schätzle und Jonathan Fischer führten Georg Müller und Ulf Guderner in der Philharmonie in Filderstadt gemeinsam als Doppelvermählung mit Julia Rüger und Markus Ruf durch. Da die erdachte Geschichte sich in den guten alten D-Mark-Zeiten abspielte, sei verraten, dass das Euro-Banker-Ehepaar inzwischen die 3 erwünschten Glückskinder bekommen hat. Wer aus Dankbarkeit für die amüsante Gratis-Story gerne ein Geschenk für Waisenkinder in Kenia machen will, dem sei der Besuch von www.miraclelandministries.org empfohlen.